Herzlich willkommen zu Nachwort, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wie immer Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Und wir befassen uns in Folge 5 mit weiteren Kapiteln von Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere.
Soll ich dir sagen, welche?
Ja, ein bisschen übereilig, aber ja. Nur für euch zum Überblick, wir fangen mit den Hard Facts an, ihr kennt's. Machen einen kurzen Rückblick, was so in den letzten Seiten passiert ist, die ihr vielleicht verpasst habt oder nicht, könnt ihr mitlesen. Dann steigen wir so ein bisschen detaillierter ein, was passiert in diesen Kapiteln, die wir diese Woche gelesen haben, und dann öffnen wir die Gesprächsrunde für das, was uns nebenbei aufgefallen ist und besprechenswert ist. Lukas.
Genau.
Jetzt, um welches Buch geht es, welche Version haben wir, welche Seitenzahlen?
Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere, Pet Sematary, wie es im Original heißt, aus dem Jahre 1983. Wir lesen natürlich, das als kleiner Service, die Version aus dem Heine Verlag in der 18. Auflage, der Taschenbuchausgabe aus dem Jahre 1988. Das ist die Version, die wir lesen. Und was wir in dieser Folge gelesen haben, sind die Kapitel 30 bis 35. Das sind in dieser Ausgabe die Seiten 203 bis 251 und damit auch das Beenden, oder haben wir jetzt das erste von drei Akten beendet.
Genau. Was ist denn so in den letzten Zeiten nochmal passiert? Hol uns nochmal rein, bevor wir jetzt hier irgendwie genauer einsteigen.
Ja, also so ganz grundsätzlich, worum es hier in diesem Buch bisher ging, Familie Creed, ne, bestehend aus Lewis, Rachel, zwei Kindern und der Katze Churchill, sind nach Ludlow gezogen in Maine, weil der Vater an der Universität angefangen hat, als Universitätsdoktor. Gegenüber gibt's, gegenüber auf der anderen Straßenseite einer sehr vielbefahrenen Straße ist das Haus von Judd Crandall und seiner Frau Norma. Gespielt ja eventuell noch eine Rolle jetzt, in dem, was wir hier besprochen haben. Es begibt sich, dass Judd der Familie einen Tierfriedhof zeigt, auf dem, wo seit Äonen von Jahren, seit Jahrhunderten, die Haustiere der örtlichen Kinder vergraben wurden. Man denkt sich erstmal nicht viel dabei. Am nächsten Tag gibt es dann eine schlimme Erfahrung des Arztes Lewis in der Universität, denn es wird ein Patient eingeliefert, Victor Pascoe, der total fertig ist, verstümmelt ist. Also man sieht, dass das Gehirn aus dem Kopf sozusagen schon herausblitzen, weil der Typ einen Unfall hatte, einen sehr schweren, an dem er auch direkt die Wunden, die ihm dazugefügt wurden, sorgen dafür, dass er dann auch relativ schnell verendet. Und es begibt sich dann, und da kürzen wir jetzt schon so ein bisschen zusammen, dass irgendwann der Kater Church einfach stirbt. Der wird nämlich tot an der Straßenseite aufgefunden von Judd Crandall. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass er angefahren wurde. Es finden sich jedoch keine Wundmale dahingehend, dass er angefahren wurde, aber er ist trotzdem tot. Und Judd zeigt ihm dann weit hinter dem vorher gezeigten Friedhof einen weiteren Friedhof der alten Mi'kmaq-Indianer, die früher in diesem Land lebten. Und dort wird nach einem langen Marsch dieser Kater dort vergraben. Was geschieht daraufhin? Am nächsten Tag steht Church wieder putzmunter bei Lewis vor der Haustür. Man muss dazu sagen, die Familie ist gerade nicht da. Sie weilt beim Thanksgiving-Essen bei der Familie von Lewis' Frau Rachel. Und das, was wir dann das letzte Mal besprochen haben in der letzten Folge, ist so, dass es dann ein Gespräch mit Judd gab, der ihm all das erklärt hat. Denn bereits seit Jahren werden dort ja die Tiere oder Haustiere teilweise vergraben. Und es scheint so ein dunkles Geheimnis dieser Kleinstadt Ludlow zu sein, dass dann die Tiere wiederkehren. So zum Beispiel auch geschehen mit Judds Hund. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht
verraten. Spot.
Ah, sehr gut, alles klar. Perfekt. Genau, der ist dann auch wiedergekehrt. Und die Familie kehrt dann inzwischen auch wieder nach Ludlow zurück. Und man merkt aber diesem Kater an, dass er sich ein bisschen verändert hat. Er verhält sich völlig anders, ist ein wenig, was heißt ein wenig? Er ist ganz schön viel träger, hat seine Grazie verloren, ne? Dieses Geschmeidige, was eine Katze auszeichnet.
Das Lebendige.
Das Lebendige vor allem, ja. Er schleppt sich so ein bisschen durch diese Welt. Und das ist im Endeffekt das, was wir beim letzten Mal hatten.
Was genau, und wir sind geendet mit, dass Rachel mit den beiden Kindern, Ellie und Gage, von ihrem Ausflug von ihren Eltern wieder nach Hause gekommen ist und Gage krank war und die eine harte Nacht hatten und Rachel gedacht hat, oh mein Gott, der ist jetzt dem Tode nahe, und Lewis gleichzeitig noch so ein bisschen mit dem Kater zu tun hatte, der ja unglaublich angefangen hat zu stinken und er den immer wie versucht hat, aus dem Haus loszuwerden. Mhm. So. Wir steigen ein und erfahren, dass Gage nach und nach alle weiteren Familienmitglieder angesteckt hat. Ich glaube, außer Rachel, die ist ein bisschen verschont geblieben, war ein bisschen genervt davon, dass sie denn die einzige Gesunde noch ist. Und es verläuft alles so ein bisschen in einer Art Zeitraffer. Wir erfahren so ein bisschen, was auf Arbeit im Krankenhaus zu tun ist. Wir sehen ihn so ein bisschen bei der Arbeit über die Schulter. Begleiten die Familie bei den Weihnachtsvorbereitungen und erfahren nebenbei, dass Church zwar immer irgendwie da ist, aber von den anderen eher so abgelehnt wird. Ne? Langsam scheint da so ein nicht ausgesprochenes, nicht erkanntes, so eine Aversion gegen diesen Kater zu sein. Die schieben den immer mal weg und die Rachel, die wischt sich irgendwie die Hand mal ab, so, ohne dass sie es jetzt direkt irgendwie merkt. Was auch noch auffällt, beziehungsweise Louis auffällt, ist, dass Church nicht mehr schnurrt. Also er schnurrt nicht, er schnarcht nicht, er gibt keine Geräusche. Das heißt, wenn er irgendwo rumliegt und schläft, weiß ich gar nicht, ob er das schon mal gesehen hat, dann würde er einfach liegen und vielleicht gerade so noch atmen. Obwohl diese Atembewegung hatten wir auch noch nicht. Ja, vielleicht können wir da irgendwie später nochmal drauf gucken. Im weiteren Verlauf tötet Church eine Krähe und hat sie vor die Tür gelegt und die ist nicht nur getötet worden, das haben wir im Vorfeld schon mitbekommen, dass er die Tiere nicht mehr nur einfach nur tötet und als Geste der Zuneigung vor die Tür legt, sondern die Tiere also enthauptet und die Augen rausfrisst und die irgendwie völlig zerfleddert sind und Louis wieder mit Müllbeutel und Schaufel bewaffnet, die Krähe in der Mülltonne entsorgen muss. Und vor dem Einschlafen an dem Tag, an dem Abend, denkt Louis noch so ein bisschen über die Situation mit Church nach. Und das würde ich mal kurz noch vorlesen. Das ist so ein eingeschobener, in kursiv geschriebener Text, scheinbar gesprochen im Kopf von Louis natürlich, aus Sicht von Church, dem Kater. Und dort steht: Vergessen Sie mich nicht, Dr. Creed. Ich war lebendig, dann war ich tot und jetzt bin ich wieder lebendig. Ich habe die volle Runde gemacht und jetzt bin ich hier, um Ihnen zu sagen, dass man an der anderen Seite wieder rauskommt, mit zerbrochenem Schnurrapparat und Geschmack am Jagen. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ein Mann seinen Acker bestellt und darauf wachsen lässt, was er kann. Und das ist so ein Satz, der kommt immer mal wieder in anderen Zusammenhängen. Und wir machen einen weiteren Zeitraffer bis Ende Januar. Wir erleben das Weihnachtsfest und die mit den Kindern und die Geschenke, die dann ausgepackt werden. Wir erleben den Silvesterabend, den die Familie teilweise mit Norma und Judd verbringen. Und Louis fällt auf, dass Norma, die an Arthritis erkrankt und schon einen Herzinfarkt hinter sich hat, zu schwinden scheint. Also der scheint es zunehmend immer schlechter zu gehen. Wir erleben Louis wieder bei der Arbeit und wie er mit den sich anbahnenden Grippeerkrankungen und Infekten irgendwie klarkommt. Und dann stirbt Norma. Er bekommt einen Anruf auf Arbeit von Rachel, die angemessen aufgelöst ist. Und Louis feststellt, dass er scheinbar ein Freund von Judd geworden ist und es jetzt als seine Aufgabe ansieht, Judd irgendwie Trost zu spenden und zu begleiten. Norma ist durch einen Gehirnschlag gestorben und Rachel vermeidet es, darüber und über die ganze Situation zu sprechen. Das kannten wir vorher schon. Der Umgang mit Rachel und dem Tod in jedweder Form hat immer wieder zu Konflikten und zu Geheimnissen zwischen dem Ehepaar geführt. Louis tröstet Judd so gut er kann und hat noch so ein bisschen Sorge, dass Judd, also er testet den so ab, er fragt den so ein bisschen ab, weißt du, wo wir sind, horcht darauf, spricht Judd noch in der Gegenwart oder in Präsenz von Norma oder schon in der Vergangenheit, also ist er irgendwie, nimmt er irgendwie wahr, was das bedeutet, dass Norma jetzt tot ist. Beide schwelgen so ein bisschen in Erinnerung und bereiten nach und nach die Beerdigung vor. Und Louis stellt sich ganz kurz vor, wie es wäre, wenn Judd Norma über den Friedhof und über das Totholz zum Begräbnisplatz schleppen würde. Gibt sich dem Gedanken jetzt aber weiter nicht hin. Es gibt Beileidsbekundungen von Freunden und Verwandten im Haus von Judd. Und dann gibt es ein Gespräch zwischen Louis und Ellie zum Thema Tod, beziehungsweise wo man hinkommt, wenn man stirbt. Und Ellie flüstert ihrem Vater zu, damit es Rachel nicht hört. Auch die hat mitbekommen, dass das irgendwie ein großes Streitthema ist. Und es ist die Frage, kommt denn Norma in den Himmel? Und es gibt dann ja theoretische Gespräche zwischen Louis und Rachel, dass die Louis und Ellie, dass die einen das glauben, dass die im Himmel kommen, dass es dann eine Vorhölle oder ein Himmel und eine Hölle gibt, und die anderen glauben, es gibt die Reinkarnation, und andere denken ans Nirvana. Und abschließend weiß es niemand so richtig, und es ist wichtig, was man glaubt. Und dann wird nochmal erklärt in kindlicher, also kindgerecht, was Glaube überhaupt bedeutet. Und Louis erinnert sich dabei so ein bisschen an seine bisherigen Erklärungsversuche. Denn Louis, wie wir festgestellt haben, war ein sehr, oder ja, ich würde schon mal sagen, war ein sehr rationaler Charakter, was das angeht, auch im Zusammenhang mit seinem Arztberuf, dass es eigentlich gar nicht klar ist, dass die Menschen sterben und dann war es das erstmal. Aber die Haltung dazu, die löst sich durch die Vorfälle, die wir bis jetzt erlebt haben, so nach und nach so ein bisschen aus, und er haftet jetzt nicht mehr ganz so an seinen Überzeugungen. Und am Ende des Gesprächs, Rachel hat so ein bisschen, steht so im Türrahmen, so ein Stückchen weiter weg. Man kann irgendwie mitkriegen, dass Rachel das Gespräch zwar irgendwie mithört, aber nicht interveniert oder das irgendwie unterbricht, wie sie es im Vorfeld gemacht hat. Und zum Schluss sagt Ellie noch, dass sie das jetzt ertragen könnte, wenn Church sterben würde. Sie würde da jetzt gar nicht mehr so doll weinen. Und sie hat sich da irgendwie auch geschämt und entschuldigt dafür und so weiter. Und dann kommt es zu einem großen Gespräch zwischen Rachel und Louis. Und wir erfahren Rachels Geschichte, beziehungsweise ihre Geschichte mit der Auseinandersetzung mit dem Tod. Ich trinke mal kurz einen Schluck Tee. Und die beiden liegen im Bett, unterhalten sich so ein bisschen. Und Rachel beginnt über ihre Schwester Zelda zu reden, die an spinaler Meningitis gestorben ist, und es gibt keine Bilder im Haus, und die auch selber so als Familiengeheimnis behandelt wurde, indem sie in irgendeinem Hinterzimmer gelegen hat oder abgelegt wurde. Zelda ist 2 Jahre älter als Rachel, und sie sei wohl im Laufe der ganzen Zeit irgendwie verfallen. Der Körper hat sich verformt und verkrümmt, das Gesicht hat sich verzogen, es hat dann ausgesehen wie eine Maske, und die Hände, die waren ähnlich wie Vogelkrallen. Rachel war dazu angehalten, sie auch hin und wieder zu füttern oder ihr starke Schmerzmittel zu geben, die dann mit der Zeit wohl immer stärker wurden, bis sie dann irgendwann nicht mehr so richtig geholfen haben. Die Familie selber wünschte sich, dass Zelda nun sterben sollte, damit die das jetzt nicht mehr durchmachen mussten, und das führt zu unglaublichen Schuldgefühlen seitens Rachel, die zwar gesagt hat, sie hat, sie wollte, dass es vorbei ist, und glaubt aber gleichzeitig, Zelda hat sie irgendwie gehasst, und Louis versucht sie nebenbei noch so ein bisschen zu beruhigen und sagt ihr, das sei normal, wenn man als Beteiligter lange Erkrankungen begleitet, gerade die mit Schmerzen und dem drohenden Tod einhergehen. Zelda hat wohl absichtlich ins Bett uriniert, und die ganze Familie in einer Art manipuliert, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber sie hat irgendwie damit gespielt, dass sie, also das ist irgendwie eine Art von Einfluss noch hatte, den sie ausüben konnte, bei dem wenigen, was sie noch konnte. Sie wirkte wohl bösartig, und irgendwann haben die Schmerzmittel und die Drogen, wie es Rachel genannt hatte, nachgelassen, und Zelda hat im Grunde nur noch geschrien. Und Rachel sagt, sie war einfach dieses stinkende, widerwärtige, schreiende Ding im Hinterzimmer. Unser schmutziges Geheimnis. An dem Abend des Todes von Zelda waren die Eltern bei irgendwie Nachbarn und haben das Pessachfest gefeiert. Und Rachel war alleine im Haus und hat in der Küche gewartet, dass die Schreie irgendwann, oder hat gehofft, dass die Schreie irgendwann aufhören oder dass es Zeit war, ihr nun endlich die Medizin zu geben. Und dann hat sie plötzlich einfach nicht mehr geschrien und sie ist in das Zimmer gerannt und hat irgendwie gesehen, dass die Zunge irgendwie angeschwollen war oder sie die Zunge verschluckt hat und sie war irgendwie der Meinung, Zelda würde ersticken und Rachel hat versucht zu helfen. Rachel war 8 Jahre alt, hat es aber nicht geschafft und dann kam dieser Todeslaut und Rachel ist zurückgeschreckt, ist gegen die Wand gelaufen und da ist ein Bild heruntergefallen vom großen schrecklichen Oz. Das ist eine Illustration aus einem Buch gewesen, Zauberer von Oz, das wohl Zelda besonders lieb gewonnen hatte und das sollte da wohl aufgehangen werden. Danach ist Rachel immer noch als kleines Kind schreiend aus dem Haus gerannt. Zelda ist tot, sodass das die umliegenden Nachbarn alarmiert hat und die sie dann irgendwann versteckt in irgendeinem Busch oder bei irgendeinem Baum gefunden haben. Louis tröstet, wie er kann und wird über das Verhalten der Eltern, das ja sowieso dieses Verhältnis von Louis zu den Eltern von Rachel ist ja sowieso angespannt. Und darin fühlt er sich noch bestärkt, dass sie falsch gehandelt haben und dass das gar nicht Rachel in dem Alter keinem Kind hätte anvertraut werden müssen. Der müsse eine Krankenschwester und sein. Und nach dem Tod wurde das Hinterzimmer, in dem Zelda gelagert wurde, auch relativ schnell leergeräumt und desinfiziert und hat auch eine ganze Weile leer gestanden, bis es dann zu irgendeinem Nähzimmer geworden ist von einer Haushaltskraft, habe ich jetzt irgendwie verstanden. Und Rachel hat über die nächsten Jahre regelmäßig Albträume, die damit einhergingen, dass sie Schmerzen hat, indem sie aufwachte. Sie ist dann nach dem Vorfall an dem Abend, hat sie versucht, Zelda noch irgendwie umzudrehen und das hat sie so große Anstrengungen gekostet, dass sie Muskelschmerzen hatte und nachts davon aufgewacht ist, Muskelkater hatte und sich nicht bewegen konnte, sie aber die größte Angst hatte, dass sie jetzt nun diese Meningitis bekommen hat und dass das Zeldas Rache an sie jetzt war, weil alle haben Zelda ja gehasst und mit diesen Albträumen und diesem Bild von Zelda als Monster aus den dunklen Ecken und aus den Schränken ist dann Rachel die nächsten Jahre nachts schweißgebadet aufgewacht. Sie erklärt damit, dass sie an keinen Beerdigungen teilgenommen hat, auch in der Vergangenheit nicht, auch Beerdigungen von Freunden, und erklärt Louis damit auch, warum sie nicht an der bevorstehenden Beerdigung von Norma teilnehmen kann. Und dass sie so in ihrem großen Streit, den sie hatten, so reagiert hat, wie sie reagiert hat.
Also ganz am Anfang, ne? Kurz nachdem der Tierfriedhof zum ersten Mal besucht wurde.
Ja, genau, richtig. Dann nimmt sie gleichzeitig noch, nachdem sich Louis so hart noch über diese Eltern beschwert hat und das sich so bestätigt gesehen hat, nimmt sie doch noch eine schützende Haltung für ihre Eltern ein, dass sie ja irgendwie Geldprobleme hatten und dass das für alle schwer war und dass danach die Zeit irgendwie besser wurde und dass diese Behandlung von Rachel so aus einem Reflex der Schuldgefühle entstanden ist, dass sie so klammern und dass sie da irgendwie die große Mauer am liebsten um Rachel bauen wollen. Sie gestattet tatsächlich Ellie mit zur Beerdigung zu gehen, weil Louis der Meinung ist, ja, die ist alt genug, die weiß, wo die Kinder herkommen und jetzt kann sie auch erleben, wo die Menschen hingehen, wenn sie fertig sind. Bei der Beerdigung von Norma ist Louis ein Sargträger und Ellie ist so in Begleitung mit dabei. Die Gäste sind Freunde, nahe Verwandte und teilweise auch ehemals nahe Verwandte, die sich dann auch von der ganzen Nummer so ein bisschen entfernt haben. Und Jutta hat auch dann gesagt, naja gut, jetzt ist Norma nicht mehr da, jetzt spiele ich auch keine Rolle. Jetzt bin ich kein Teil mehr dieser Familie. Und Ellie weint ganz doll, weil es jetzt plötzlich keine Plätzchen mehr gibt. Und fragt, warum denn nur Menschen sterben müssen. Und Louis erklärt so ein bisschen, warum er vielleicht, also so im Vorbeigehen, warum er jetzt nur dort arbeitet, wo er arbeitet. Seine Erklärung ist, naja, die Menschen müssen sterben, weil Sterben halt einfach auch Leid beenden kann. Und davon hat er genug gesehen in den Krankenhäusern, in denen er vorher gearbeitet hat. Und wollte jetzt ein bisschen was Ruhigeres haben. Das haben wir jetzt so in 3-4 Halbsätzen irgendwie mitbekommen. Am Abend will Louis einen Leserbrief schreiben wegen irgendeiner medizinischen Debatte und Rachel sagt, dass Church eine Ratte wieder ins Haus gebracht hatte und sie bemerkt nach und nach die Veränderung von Church, dass er sich auch irgendwie so ein bisschen eigenartig verhält, dass das eigentlich kein normales Ding ist, dass er so stinkt und so weiter. Louis begleitet Rachel ins Bett und denkt dann noch ein bisschen so über Church und Norma nach. Dann haben wir einen Zeitraffer bis März, in dem wir Ellies Geburtstag miterleben und Judd den Tod von Norma verarbeitet und wie Gage seinen ersten Haarschnitt bekommt.
Sehr wichtige Info.
Und dann wird das Kapitel 35, das letzte, was wir heute noch mit reinnehmen, eingeleitet mit den Worten: Louis gelangte zu der Überzeugung, dass der 24. März 1984 der letzte wirklich glückliche Tag seines Lebens war. Mhm. Und es vergehen sollen wohl noch etwa 7 Wochen bis zu irgendwas vergehen, zum großen Knall oder dem Ereignis, was dann die Welt der Familie auf den Kopf stellt. Louis bestreitet den Nachmittag mit Gage und die spielen so ein bisschen im Haus, gehen Drachensteigen auf dem Feld und dann lesen wir. Und Gage, der keine 2 Monate mehr zu leben hatte, lachte hell und freudig. Dachen fliegt, Daddy. In der Abendgestaltung spricht Louis mit Ellie, dass sie da irgendwelche Murmeln hat liegen lassen und denkt so jetzt, naja gut, jetzt rastet die irgendwie aus, aber es funktioniert alles. Also das ist so ein richtiges, der Tag war irgendwie so rund und perfekt und überlegt so, naja eigentlich, da gibt es ein kleines Foreshadowing noch, naja eigentlich gibt es ja keine Probleme, ne? Selbst wenn jetzt die Murmeln hier rumliegen und so weiter, denn eigentlich sind die Probleme die großen Laster, die auf dieser unglaublich großen Straße vor der Haustür umherfahren. Louis bringt Gage ins Bett und findet Church lauernd im Schrank und Louis wirft ein Spielzeug nach ihm. Also nicht nur so, geh mal weg, so husch, 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 sondern er kracht eine, ich glaube eine Lokomotive war das, fliegt auf den Kater, dass es rumst. Und Louis denkt nebenbei noch an Zelda als Monster in dem Schrank und an den großen, schrecklichen Oz. Und damit sind wir mit dem ersten Teil des Buches fertig. Und jetzt können wir ab in die Themen gehen und gucken, was dir so aufgefallen ist und was mir so aufgefallen ist. Und danach weiter unseren Ausblick ausarbeiten.
Genau. Richtig. Fangen wir mal an. Ich stelle das Mikro mal noch so ein bisschen schöner hin für mich. Das hätte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit machen können, aber ist egal. Was ich hier spannend finde, so ganz grundsätzlich erstmal. Wir haben ja in der Vergangenheit schon sehr viel über Möglichkeiten des Todes hier gesprochen, wie verschiedene Elemente ins Spiel gebracht werden, die potenziell dafür sorgen können, dass hier der Tod eintritt. Für wen auch immer. Sowohl für Church, bei dem es ja dann passiert ist, als auch jetzt bei den Kindern.
Gage, für den es offensichtlich passiert.
Für den es anscheinend passiert. Ne? Das wird ja auch dieses Ereignis sein. Ne? Er spricht vorher von 7 Wochen und dann sind es keine 2 Monate. Das sind ja 7 Wochen quasi.
Ja, genau.
Also das wird das sein auch. Ne? Also das, wir bekommen schon das gespoilert, was als nächstes passieren wird. Spoiler sind ja übrigens generell auch ein Thema. Also es wurde ja auch
Foreshadowing würde ich sagen.
Oder Foreshadowing, ja. Es gab ja vorher auch in den Kapiteln, bevor Norma gestorben ist, schon diesen Satz, es war das letzte Mal, dass Norma in ihrem Haus war. Das war ja zu so.
Richtig, stimmt. Ne? Ja.
Da gab es ja das in einer ähnlichen Art und Weise. Aber diese ganzen Elemente des Todes, ne? Also natürlich die vielbefahrene Straße, natürlich die Möglichkeit auch anderer physischer Möglichkeiten zu sterben. Ne? Also wie beispielsweise, dass eben Victor Pascoe umgefahren wurde, auch an der Uni. Ne? Also dass dieser Erfahrungsraum oder dieser potenzielle Todesraum sich nicht nur auf diese Straße und auf dieses Gebiet in Ludlow heißt das ja, beschränkt. Also diese Ausweitung, dann das hatten wir auch beim letzten Mal, dass Louis fast über Church gestolpert wäre, als er die Treppe runterging.
Ja.
Das ist ja auch so ein physisches Ding. Und dann natürlich diese ganzen Krankheiten, ne? Also beziehungsweise, dass der Hund von Judd ja auch an einer Infektionskrankheit gestorben ist, dass Louis eine Arbeit geschrieben hat zum Thema oder einen Vortrag ausgearbeitet hat zum Thema Infektionskrankheiten. Ne? Dann hier natürlich zu Beginn auch wird das ja nochmal aufgeworfen mit Bronchitis und ich glaube, es ist auch von Lungenentzündungen, Virus Angina, die Rede, ne? Also Sachen, die nicht gerade schön sind, sage ich mal. Das Verschlucken oder der Fast-Tod von Gage bereits, ne? An diesem Abend, den du da auch geschildert hast, mit dem Stillen. Ne? Also wo auch der Kater dann zu finden war.
Ja.
Und diese ganzen Möglichkeiten des Todes, Das sind aber immer so Einschnitte, einzelne Gedanken gewesen und so Möglichkeiten. Und das Interessante, was jetzt hier eigentlich permanent gemacht wird und worauf das Buch jetzt immer wieder zurückkommt, ist Church als ein in irgendeiner Weise präsenter Gefahrenherd. Zwar nur für Tiere zunächst, also natürlich ist es relativ schwierig für eine Katze, sag ich mal, einen Menschen umzubringen, also für so eine kleine zumindest, sag ich mal, ne? Wir reden ja nicht von einem Tiger oder einem Löwen oder so. Aber dieses permanente Unwohlsein, was jetzt in dem Alltag ist und dass man eigentlich auch als Leser gar nicht mehr voranschreiten kann, ohne die ganze Zeit diese Katze irgendwie im Hinterkopf zu haben. Was sich ja am Ende dann von den Kapiteln, die wir jetzt hier besprochen haben oder die wir jetzt hier besprechen werden, auch nochmal zuspitzt mit dieser Formulierung, dass Church lauerte, ne, im Schrank, im Schlafzimmer von Gage und so, ne, als ob der irgendwas vorhat, ne,
und das hatten wir. Ja, oder ob er so ein, wie so ein Bote des Todes wäre.
Ja.
Er muss es vielleicht ja nicht mal selber machen,
ja.
Aber so wie wenn, keine Ahnung, so Raben kommen,
ja.
So als böses Omen des bevorstehenden Unheils, das da jetzt kommt.
Ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, weil es ist ja auch die Rede von einem Weihnachtsgeschenk, was Church Lewis gemacht hat mit diesem Raben, wo der die Flügel abgerissen wurden und der Kopf abgerissen
ja.
wurde und so, ne?
Ja.
Das ist ja so eine Art Todesbotschaft irgendwie auch, ne? Also das könnte man ja als Zeichen für ja. einen bevorstehenden Tod von ja. einem Menschen, einem nahestehenden Menschen oder sowas interpretieren.
Da könnte dieser Pferdekopf
ja, genau.
bei der Pate.
Ja, ne? Genau, richtig, ja. Ja,
ich habe tatsächlich Church, sehe ich auch eher als Omengeber oder als Omen, als, als Todesursache selber.
Mhm.
Oder es wird so ein, also jetzt eine Aussicht, aber er könnte ja auch indirekt dafür sorgen, dass Unfälle passieren oder irgend so ein Kram, wie zum Beispiel, dass er auf der Treppe liegt und Lewis drüber fällt.
Ja.
Hätte ja auch ein Versuch sein können.
Mhm.
Ja, absolut. Also wenn man ihm jetzt Willen unterstellt. So.
Ja. Ja. Und das Schöne daran ist auch, dass eigentlich die ganze Zeit hier dieses Bild von einer idyllischen Familie aufgebaut werden soll. Also gerade um die Weihnachtszeit wird das ja so wunderbar beschrieben mit, dass Lewis und Rachel die Geschenke verstecken, ne, sich dann dabei sagen, ja, ich liebe dich und so. Ne. Das ist so eine Innigkeit,
ja.
die wir vorher zwar schon hatten, aber niemals in dieser Frequenz irgendwie, dass das die ganze Zeit aufbeschworen wird und sich dann aber immer wieder abwechselnd mit diesen Momenten von Church schmiegt sich irgendwie an jemanden ran oder wird weggeschubst ne, und Rachel, es wird ja so beschrieben, dass sie sich dann die Hand abwischt am Bein, als hätte sie irgendetwas Dreckiges, Schmutziges wirklich berührt. Mhm. Ne? Und das hat, und das, Lewis geht ja davon aus, dass sie das unbewusst gemacht hat. Ne? Also das ist so dieser ekelhafte Einschnitt, der jetzt die ganze Zeit präsent ist.
Als wäre dieses Familienidyll irgendwie vergiftet.
Ja,
und es
genau.
schwelt so dahin, ja. bis der Erste ja. das irgendwie nicht mehr aushalten kann.
Mhm.
Ja. Wir hatten mit der Lokomotive bei Church, wenn wir jetzt kurz bei Church noch bleiben, war das so der erste richtige Angriff gegen Church. Also vorher wurde ja irgendwie mit dem Besen rausgekuscht oder da rausgejagt oder mal unter den Arm genommen. Ich glaube, Lewis hat den mittlerweile so wieder in der Familie drinne gehabt, dass er sich nicht mehr so körperlich davor geekelt hat, sondern dass er den so unter den Arm nimmt und rausbuxiert oder also so in diese Richtung, aber dass er hat schon mal gesprochen davon, dass er dem Kater irgendwas antut. Man hat ja auch überlegt, den nochmal irgendwie zu töten oder sowas, relativ am Anfang. Und jetzt, dass dieser Angriff mit der Lokomotive, mit dem Spielzeug, das war das erste richtige Mal, dass Church attackiert wurde. So, als es dann um Gage ging. Also lag er da nicht irgendwo rum, unterm Kamin oder auf der Couch oder wieder vor der Tür oder sowas, sondern er saß da halt bei Gage im Schrank.
Ja, und das Verhalten, was Church jetzt an den Tag legt, ist übrigens auch witzig, dass an einer Stelle nicht mehr von Church geredet wird, sondern wirklich von Winston Churchill. Also so nach dem Motto, wie wenn man den Vornamen oder den Nachnamen von jemandem auch noch ausspricht, so als ob man sauer auf jemanden ist. Ne? Man sagt ja immer, warum nennst du mich mit vollem Namen? So, ne?
Ja,
ich bin doch so, der Lukas.
So, man sieht sich wieder.
Ja, genau, richtig.
Ja, ja.
Und das,
das ist sehr gut.
Dieses Verhalten ist extrem spannend, weil ja Judd in einer der letzten Kapitel beschrieben hat, wie das immer abgelaufen ist mit dem Friedhof und wie diese Tiere dann auch zurückgekommen sind und wie sie reagiert haben. Im Falle von Judds Hund war das ja so, dass dieser relativ zahm war. Es gab ja zwar diese Bedrohungssituation mit seiner Mutter, wo beschrieben wurde, dass der Hund die Mutter in die Ecke gedrängt hätte, aber eigentlich hat der Hund nichts gemacht. Er war immer noch relativ friedlich. Und auf der anderen Seite gab es diesen Bullen, der vollkommen ausgerastet ist und aggressiv.
Von irgendeinem Nachbarn dort im Dorf, ne?
Richtig. Ja. Und das ist jetzt interessant, dass hier an einer Stelle auch beschrieben wird, Lewis wüsste jetzt nicht, wie das wäre, wenn ein Hund zurückgekommen wäre, der vielleicht noch aggressiver wäre, der vielleicht eine größere Kraft hat, der irgendwie seiner Abneigung gegenüber seiner Umgebung stärker Ausdruck verleihen könnte und eine wirkliche physische Gefahr auch für andere Menschen darstellt. Also
das habe ich gar nicht so verstanden, ja.
Aber das Interessante ist, dass hier die Rede ist von einem Kater, oder es ist ja ein Kater, und es wird ja beschrieben, dass man Kater relativ schwierig lesen kann oder Katzen generell, dass das so enigmatische
Wesen sind. Das ist das, was ich mit verstanden habe, ist, dass die Veränderungen von Church der Familie gar nicht so sehr auffallen, weil Katzen wohl grundsätzlich unnahbar und selbstständig und geheimnisvoll irgendwie sind. Ja. Nun fallen die Veränderungen nicht so auf. Mhm. Und wir haben ja gelernt bei Spot, also dem ehemaligen Hund von Judd, war das ja sofort anders. Mhm. Also der Vater von Judd hat ja sofort mitbekommen, dass der Hund sich verändert hat. Mhm. Der wusste natürlich auch, wo er war.
Genau,
er wusste ja, dass er gestorben ist. Aber er hat es gleich mitbekommen und hat gleich gesehen, dass mit dem Hund irgendwas nicht stimmt.
Ja, genau, ja.
Also es könnte sein, dass es der Familie tatsächlich früher aufgefallen wäre, wäre es ein Hund gewesen.
Ja.
Also wäre Church ein Hund.
Genau, aber das ist ja auch für uns Zuschauer so interessant, dass wir, also wir können es ja ahnen, weil das würde ja erst den Spannungsaspekt dann dieses ganzen Konflikts hier aufmachen. Aber als Zuschauer wissen wir theoretisch auch noch nicht, wie ist Church jetzt eigentlich zurückgekommen? Plant er überhaupt etwas? Aber wenn er irgendwie ein Bewusstsein dahingehend hat, plant er irgendwie was Böses? Versucht er sich da irgendwie einzuleben oder versucht er so Schritt für Schritt irgendwie ein Unheil über diese Familie zu bringen oder sowas? Weil wir können diese Katze nicht lesen.
Nee, und wir hatten ja vorhin so die Gedanken von Lewis gehört aus Sicht von Church, was Church jetzt sagen würde. Und da hieß es ja, ich bin den vollen Weg gegangen. Also ich hab gelebt, dann war ich tot und dann bin ich wieder am Leben gewesen und bin am Ende wieder rausgekommen. Das heißt, Church wüsste theoretisch, was dort war, wo er war, wo auch immer er war, und könnte die Frage beantworten, kommt nochmal in den Himmel oder, ja, also die Frage nach Reinkarnation, Nirvana und was auch immer, könnte Church beantworten, wenn er sprechen könnte. Mhm. Also der hat die Erfahrung durchgemacht und ich kann mir vorstellen, dass es dass wir bald von irgendjemand anders erfahren, was da auf der anderen Seite war. Mhm.
Glaubst du, wo wir jetzt ein bisschen bei den Absichten von Church vielleicht sind, glaubst du, dass es, also es ist eine Todesbotenfunktion irgendwo, aber glaubst du, dass sowas wie tote Tiere reinschleppen, deren Körperteile abreißen, dass das irgendwie auch der Versuch einer Katze sein könnte, sowas wie Infektionskrankheiten in eine Familie reinzubringen?
Ja, aber warum dann nur vor die Tür? Also könnt ihr auch reinholen.
Weiß nicht, um sich vielleicht selbst irgendwie... Ich unterstelle der Katze jetzt wahrscheinlich ein größeres Bewusstsein, als sie hat.
Ja, vielleicht. Ja, nee, warte, ich überlege gerade. Ich glaube, es einfach, also vielleicht noch animalischer ist. Ja. Vielleicht geht es gar nicht nur um das Töten, sondern um das Ausweiten und diese drohende Bedrohlichkeit irgendwie. Mhm. So richtig weiß ich es noch nicht, weil er könnte ja die ganzen Kadaver auch irgendwo hinschleppen und unter die Couch legen oder so. Aber ich glaube, die Infektion ist eher. Mhm. Also das ist alles infiziert schon und das schwebt da so mit rum. Mhm. Und ja, welche Rolle denn spielt, wissen wir noch nicht. Das können wir noch nicht sagen. Mhm. Ja.
Genau, bleiben.
Mach weiter.
Nee, ich wäre jetzt weitergegangen zum nächsten Thema.
Ja, genau, mach weiter. Okay. Genau.
Ich wollte mal so ein bisschen über den menschlichen Umgang mit dem Tod sprechen und wie das mit Normas Tod so war. Denn was ich da besonders interessant fand, ist, dass wir ja vorher bereits eigentlich im Rahmen von Churchs Beerdigung so eine Art Zeremonie fast schon hatten. Also dieser Gang auf diesen langen Friedhof hinweg und so, ne?
Und dieses Begraben und das Steine ausheben und da irgendwie aufeinander türmen und so.
Genau, diese Anstrengung, die damit einhergeht. Und ich fand es ganz interessant, weil hier ja relativ genau beschrieben wird, wie dieser Umgang mit dem Tod von Norma auch ist, beziehungsweise wie eigentlich hier auch eine Zeremonie vorbereitet wird. Es wird ja relativ genau beschrieben, also erstmal diese lange Trauerphase, wird ja beschrieben, dass man irgendwie nach Das ist auch was, was Lewis gesagt hat, wo er wahrscheinlich dann irgendein Buch gelesen hat oder sowas dazu, dass irgendwie die tiefe Trauerphase 6 Wochen andauert, glaube ich.
Ja, ne? So also 3 bis 7 Wochen oder sowas. Genau. Auf den Rahmen gegeben, ja.
Genau, also erstmal dieses lange Trauern, was jetzt natürlich nicht zeremoniell ist in irgendeinem Sinne, sondern sehr, sehr individuell von Mensch zu Mensch wahrscheinlich, wie man damit umgeht. Aber dann dieses Stoische, dieses Nicht-Ansprechbare, dann auch der viele Alkohol, den Judd zu sich nimmt und so. Aber das, und was damit einhergeht, aber das, was ich mit zeremoniell eigentlich meine, ist dieser ganze Vorgang, wie es zu einem Begräbnis kommt dann. Erstmal das Anrufen eines Begräbnisinstitutes, ne? Dann das Zurechtmachen, das Waschen und Frisieren, das Make-up, was da noch aufgetragen wird, ne? Sodass man nochmal so schön gemacht wird sozusagen für den Tod oder für die Gäste, die dann kommen und sich den Leichnam dann nochmal ansehen. Was ja eigentlich erstmal, außer dieses Vorzeigbare zu bewahren, erstmal relativ sinnlos ist, würde man meinen, ne? Weil jemand kommt ja dann, er wird ja dann in ein Grab gelegt, wird unter die Erde befördert und dann vergeht das alles ja. Ne? Das
ja. Also du meinst, dass die Vorbereitungen, ja, die sind ja nur für die Trauernden.
Ja, genau. Ja. Ja. Beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen für das eigene gute Gewissen, dass man irgendwie, ich meine, hier wird ja auch darüber gesprochen, wie es in verschiedenen kulturellen Kontexten so gehandhabt wird, der Umgang mit dem Tod, beziehungsweise wie man das denkt, dass man vielleicht glaubt, in einer christlichen, westlichen Welt, dass man vielleicht nochmal die Toten noch mal so ein bisschen verschönert, weiß nicht, für den
Ich
für
glaube, den Gang ich, in den Himmel ich, nein, die werden, die, sie wurde ja auch offen aufgebahrt, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube, es geht dann eher darum, dann noch mal also so einen persönlichen Abschied zu nehmen. Mhm. Und das letzte Bild, was man von dieser Person, das, was es ja dann ist, wenn man sie dann sieht, hat, ist das, was man dann irgendwie in Erinnerung behält. Mhm. So, es gibt so immer mal wieder Szenen gesehen, also nicht jetzt in dem Buch, sondern wo auch immer, wo es dann darum ging, nee, ich möchte den jetzt nicht sehen, wie er da liegt oder hängt oder was auch immer, weil ich den nicht so in Erinnerung behalten möchte. Mhm. Deswegen kann ich mir das eher vorstellen, dass das so diese Form annimmt, des Reinemachens, des Inordnungmachens, des sich Erinnerns an ihren Zustand, als sie noch gelebt hat. Mhm. Würde ich sagen.
Ja, okay.
Wird jetzt so. Mhm. Habe jetzt auch keine Abhandlung darüber gelesen. Das könnte ich jetzt dann irgendwie schlussfolgern.
Okay, alles klar. Ja. Hast du ein Thema?
Ja, ich habe festgestellt, es gibt so eine. Das kam mit Ellie, als die dann irgendwann gesagt hat: Es ist jetzt nicht mehr schlimm, wenn Church stirbt. Mhm. Damit käme ich klar oder würde gar nicht mehr so viel weinen. Und es hat mich daran erinnert, dass Judd mal erzählt hat, das war das Gespräch, an dem Judd Lewis erklärt hat, was es mit dem Friedhof auf sich hat, nachdem sie auf dem Friedhof waren. Da gab es am Tag danach, gab es nochmal, hat er den Brief an dem Haus gefunden und am Abend haben sie sich getroffen und nochmal ein bisschen unterhalten. Mhm. Und da hat Judd gesagt, irgendwann wird sie merken, dass etwas nicht stimmt und dass Church vorher anders war. Und vielleicht erfährt sie dabei, was der Tod in Wahrheit ist. Etwas, wo die Schmerzen enden und die guten Erinnerungen auftauchen. Mhm. Und das war so wir haben dann rausgefunden, okay, es könnte ein vorgeschobener Grund sein, weil da höhere Mächte am Werk sind, die Judd dazu veranlasst haben, die Leute dann irgendwie zum Friedhof zu schicken. Mhm. Aber irgendwie hat das trotzdem seine Wirkung erzielt. Ne? Also er hat ja irgendein Stück weit damit recht gehabt, weil ja Ellie sich auch im Laufe dieser Kapitel immer weiter von Church distanziert hat. Mhm. Also er hat immer weniger im Zimmer geschlafen, die hat ihn zwar noch irgendwie gefüttert und immer ein bisschen gespielt, aber auch nie so ständig an sich herangelassen, eben weil er diesen verwesenen Geruch von sich gibt. Mhm. So, und damit hat sie ja Abstand zu Church gefunden und kann jetzt sagen, jetzt komme ich damit klar, jetzt bin ich damit nicht mehr so emotional verbunden. Mhm. Und irgendwie hatte Judd recht gehabt damit oder der Friedhof hatte recht gehabt damit, je nachdem, woher diese Aussage kommt. Mhm. Und ich habe so irgendwie so eine Spirale gesehen bei dem Ganzen, also bei diesem Tod und sich damit auseinandersetzen Ding. Mhm. Und zwar ist das so ein, wir haben am Anfang das Thema möglicher Tod gehabt von Church. Hm. Und es gab eine unglaublich emotionale Reaktion, sowohl von Ellie als auch von Rachel. Sind völlig ausgeflippt. Über der Norm. Hm. dann wurde das so nach und nach so ein bisschen verarbeitet. Okay, es ist, könnte irgendwie eine Möglichkeit sein, wir geben ihm zur Kastration, damit das nicht möglich ist. Und ja, auch alte Menschen sterben, da gab es immer wieder die Gespräche zwischen Louis und Ellie. Und dann bei Menschen ist es ja in Ordnung, bei alten Menschen ist es ja in Ordnung, weil die müssen ja sterben, sagt ja Ellie. Und aber bei Haustieren ist es irgendwie was anderes. Und dann kommt nochmal der Tod. Und zwar in Form von Norma, die dann jetzt nur stirbt. Und das bei Rachel dazu führt, dass sie nicht sich zurückzieht und in die Defensive geht, sondern dass sie damit nach außen geht und Louis erzählt, was ihre Geschichte ist. Mhm. Dass Ellie einen Tod betrauern kann von alten Menschen, den sie vorher nicht betrauern konnte, weil sie das gesagt hat, anhand von jetzt gibt es keine Plätzchen mehr. Mhm. Also was ganz Konkretes, ja. Und dass, warte, jetzt habe ich den Faden verloren, Norma ist tot, Ellie, Rachel, genau, und dass sie damit irgendwie abschließen können, ja, dass Ellie dann sagt, okay Mama, ich will jetzt irgendwie, wollen wir Plätzchen backen, ja, komm, wir backen Plätzchen und dann ist das irgendwie aufgefangen worden und für Rachel ist es klar und irgendwie haben die das Thema für sich dann angenommen, ja, was passiert als nächstes, wenn sie jetzt mit dem Tod, der jetzt da ist, das so angenommen haben, muss ja die Eskalationsspirale noch ein bisschen weitergedreht werden. Also nochmal, wir haben angefangen, nur darüber zu reden, dass jemand sterben könnte und sie sind alle ausgerastet. Mhm. Jetzt haben sie das Thema angenommen, können darüber reden. Mhm. Was passiert als nächstes? Mhm. Ja?
Ja.
Also das ist so mein, ja, okay. Und was als nächstes passiert, das wissen wir ja jetzt, das Gage trifft. Ja. Und die Frage ist, wie geht es dann weiter damit?
Ja.
Ja, sie haben sich jetzt mit dem Tod auseinandergesetzt.
Ja.
Louis ja mittlerweile schon zweimal.
Ja.
Wegen Church. Wie reagiert die Familie als nächstes, wenn Gage in etwa 7 Wochen dran ist?
Mhm. Ja? Ja. Das können wir ja im Ausblick dann nochmal so ein bisschen besprechen, ja, genau, wie sie dann reagiert. Ja.
Und ich fand es noch interessant, dass es so mitunter so abstrakt ist, zu sagen, okay, jemand ist jetzt tot. Ja, also einfach das zu sagen, ist unglaublich abstrakt für das Empfinden und Erleben und so. Dass es aber wirklich, wirklich fassbar wird, wenn es darum geht, ach shit, jetzt gibt es keine Plätzchen mehr. Nie wieder. Der ist jetzt nicht mehr da.
Ja.
Genau. Der steht nicht morgens neben, also, dass man das so an bestimmten Punkten festmacht im Alltag, wo diese Person eine Rolle gespielt hat, die es jetzt einfach nicht mehr gibt.
Ja.
Und dann wird erst deutlich, was Tod bedeutet.
Ja. Dass auch Erinnerungen sich nicht wiederholen, ne? Also man, mit den Plätzchenbacken, das wäre ja etwas, was sich dann theoretisch immer weiter wiederholt hätte irgendwie und wo ja auch Erinnerungen mit verknüpft sind. Diese Erinnerungen, die sind ja dann auch irgendwo eigentlich immer ein Versprechen für die Zukunft gewesen, dass es dann irgendwie so weitergeht, ne? Also, dass man kennt das ja vielleicht, wenn in der Verwandtschaft dann mal Leute oder im Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendwelche Leute gestorben sind, die man auch mit bestimmten Eigenschaften oder sowas verknüpft hat, ne? Und diese Eigenschaften, die kehren halt auch nicht mehr zurück, ne? Diese Gefühle, die man vielleicht verbindet mit genau bestimmten Handlungen, bestimmten Erzählungen, bestimmten vielleicht irgendwie der und der hat immer mal so eine schöne Geschichte erzählt und so
weiter.
Das wird halt einfach nicht mehr stattfinden. Das ist ab jetzt Geschichte im
wahrsten das Sinne. Das ist jetzt nur noch Erinnerung.
Ja, es ist verweht. Es wird ja auch davon gesprochen, dass Norma verweht, ne?
Ja.
Und an einer anderen Stelle auch, dass Menschen ja wie Gras sind, ne? Die dann irgendwann, was dann irgendwann vergeht, sozusagen. Ne? Das ist ja auch
Wir leben ja fortschreitend.
Ja.
Also die Zeit hält ja nicht an.
Mhm.
Ja. Und das Paradoxe ist, dass wir aber so tun, als würde es das, also als würde sie nicht fortschreiten.
Ja, ja.
Ja.
Ja?
Als würde alles das, was jetzt ist, auf jeden Fall immer so bleiben.
Ja.
Ja?
Dass der Tod eigentlich immer präsent ist oder eigentlich gar nicht präsent ist in unserer Alltagserfahrung und in unseren Gedanken oder selten zumindest, sage ich mal, obwohl wir ja eigentlich genau wissen, dass hier niemand lebend rauskommt in dem Sinne. Ne?
Ja, so aus der ganzen und Geschichte. Man kann es ja nochmal anders spinnen, man muss das ja nicht mit dem Tod spinnen, aber dass Bekanntschaften sich auflösen, dass Freunde irgendwann nicht mehr Freunde sind, dass Ehen geschieden werden, dass die Jobs, die man hat, nicht die Jobs bleiben werden. Dass man das, was man heute weiß, dass es vielleicht nicht das Einzige ist, was man jemals wissen wird.
Ja.
Dass man sich auch verändert.
Ja, ja.
Ja? Also das meine ich so. Man ist, klar ist man so im Moment, aber man ist so dieser Veränderung ausgesetzt und wir tun so, als würde es das jetzt einfach nicht so richtig geben.
Ja, aber der Tod ist halt nochmal dieses Element, was absolut unumkehrbar ist. Also bis auf, man hat einen Tierfriedhof bei sich in der Nähe, ne?
Ja, genau.
Ne? Aber der Tod ist ja das, was sozusagen nicht aufgehalten werden kann. Und zum Beispiel in so einem Falle von Freunde sind keine Freunde mehr. Vielleicht ist es ja manchmal auch so, dass man einfach nur eine Wandlung durchlebt und dann wiederum zurückkommt auf diesen Punkt, wo man wieder mit diesen Menschen zusammen
sein möchte. Ja, aber selbst dann ist irgendwas passiert.
Ja.
Man ist nicht mehr 17 und in der Schule und hat mit dem Typen oder mit dieser Gruppe die beste Zeit seines Lebens. Irgendwann ist man halt auch 36. Ja? Und vielleicht hat man mit denen immer noch die Zeit seines Lebens, aber das ist halt dann anders. Oder manche sind weg oder manche sind wiedergekommen. Ja. Oder. Aber es verändert sich, egal wie es läuft.
So. Ja. Es gibt ja an einer Stelle, darüber möchte ich vielleicht reden, und dann können wir vielleicht auch so ein bisschen zu Rachels Erzählung kommen, von ihrer Schwester.
Ja.
Es gibt ja an einer Stelle, da wird davon gesprochen, dass der Mensch auch vergeht und dass der Körper vergeht, aber man im Prinzip, ich glaube, das ist kommt in dem Gespräch zwischen Lewis und Ellie auf, dass der Körper ja vergeht und wir aber im Prinzip gar nicht wissen, was danach mit unseren Gedanken und mit all dem, was nicht physisch ist, passiert. Ne? Was dann eigentlich auch wiederum die Frage aufwirft, was macht dann im Endeffekt, und es ist ja auch von Reinkarnation, wird zumindest mal angesprochen, was macht eigentlich dann, wenn es diese Wesensveränderung bei Church gibt, was macht dieser Indianerfriedhof der Mi'kmaqs eigentlich? Also im Endeffekt gibt es ja da, oder wird ja damit diese These in den Raum gestellt, dass etwas, dass Körper vergangen sind, diese Gedanken immer noch vorhanden sind und eventuell die Gedanken von jemand anderem reingefallen sind in einen neuen Körper. Dass diese Gedanken im Prinzip
nicht verschwunden. Die Theorie haben wir ja aufgestellt.
Haben wir die aufgestellt?
Ja. Ach, das ist unsere Theorie.
Ja, dann ist das gar nicht so schlau, wie ich gerade tue.
Ja, aber mach mal. Ja, also das haben wir das letzte Mal spekuliert, nachdem wir herausgefunden haben, was es mit dem Friedhof auf sich hat.
Ah ja, stimmt.
Das wurde noch nicht erklärt.
Ja, stimmt.
Und das haben wir daran festgemacht, dass dort wohl mal die Natives ihre Hinterbliebenen begraben haben, nachdem die da irgendwie gegessen wurden oder so ein Kram. Und dass dort mal, also wohl mal Gräber waren, die jetzt da nicht mehr so aufgetaucht sind. Mhm. Deswegen war das ein Teil unserer riesengroßen Theorie, dass dort irgendwie die kannibalistisch ermordeten Leute der Natives irgendwie wieder zurückkommen, um in den Körpern, die dort sind, irgendwie einen Platz zu finden.
Ganz genau. Aber hier wird das in diesem Gespräch mal so aufgeworfen, dass das auch eine Möglichkeit wäre, dass die Gedanken im Prinzip nicht, also das wissen wir intellektuell, wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, also wir wissen, dass wir das nicht wissen sozusagen, ne? Und dass diese Gedanken eventuell irgendwo hingehen oder so. Und dass hier zumindest die Möglichkeit aufgemacht wird, dass diese Gedanken irgendwo oder dass das Bewusstsein irgendwie in einen anderen Körper übergehen könnte in einer gewissen Weise. Oder es gibt eine Reinkarnation und die gleiche Seele startet sozusagen bei Null in einem anderen Körper.
Ja.
So, und jetzt finde ich das interessant, weil es gibt ja hier gewisse Parallelstränge, die aufgemacht werden zwischen der Beziehung zwischen Ellie und Church und zwischen der Beziehung zwischen Rachel und Zelda. In beiden Fällen haben wir es mit einer Figur zu tun, das hast du ja schon angebracht, die irgendwann über den Tod oder nicht über den Tod hinwegkommt, aber
es überfällig ist.
Ja, dass es überfällig ist und dass es irgendwie passieren muss und dass der Tod dann irgendwann auch so etwas wie eine Befreiung sein kann. In dem Moment, in dem Rachel realisiert hat, dass Zelda gestorben ist, geht sie ja raus und schreit, Zelda ist tot und sie weint. Und es gibt aber immer dieses Gefühl, dass dabei noch so ein Lachen mitschwingt. Ne? So eine
Freude. Das hat sie gesagt, dass sie noch lacht. Genau, das fühlt sie sich denn schuldig, ja.
Genau, ja. Und ich finde das ganz spannend, dass das ja mit Church eventuell auch so sein könnte, weil für uns, wenn wir das Beste wollen für diese Familie, wäre es ja im Prinzip das Beste auch, wenn Church stirbt. Das wäre ja eine Erlösung für diese Familie im Endeffekt, weil wir wissen, irgendwie...
Dann wäre die drohende Gefahr zumindest nicht mehr da.
Richtig, ja, die drohende Gefahr ist nicht mehr da und es gibt sowieso dieses, auch dieser Gestank und so weiter und so fort.
Ja.
Ne, dieses, ne?
Ja.
Und ich finde das, fand das ganz cool, dass ja in einem Fall der Tod bereits eingetreten ist, im Falle von Church nämlich, und dieser zurückgekehrt ist und es aber bei Rachel oder beziehungsweise bei Zelda ist dieser Tod ja vorher noch nicht eingetreten. Es werden ja sehr, sehr lange diese Qualen beschrieben, ne? Dieser deformierte Körper, der sich dann gebildet hat, dieses Urinieren auf das Bett und so, ne? Und dann ist es aber so, als wäre dort eine andere Person auf einmal eingefallen. Als wäre diese gemeine Person eingefallen, die eigentlich nur noch das Böseste für alle Umliegenden möchte. Als wäre, ich habe mich daran erinnert gefühlt an einen Film tatsächlich, nämlich an Der Exorzist, weil ich diese Bilder hier bekommen habe, dass man erst dieses unschuldige Mädchen hatte, was dann aber auf einmal so, als wäre der Teufel persönlich drin, ne? Als wäre da ein Dämon eingefallen und würde jetzt sozusagen diese Erlösung für diese Figur dann herbeiführen wollen.
Vielleicht könnte das ja auch so der Punkt des, also wenn du sagst, okay, also wenn wir jetzt sagen, Zelda ist überfällig, dann, ne, also recht abwertend, dann könnte das ja der Punkt sein, in dem sie einfach nur noch geschrien hat. Es gab eine Zeit, da hat sie nur noch geschrien, weil einfach keine Schmerzmittel mehr geholfen haben. Ja. Und das könnte ja der Punkt sein, an dem es eigentlich hätte im besten Fall zu Ende sein sollen, damit das Leid beendet ist, war es ja aber nicht. Es ging halt noch darüber hinaus.
Ja.
So, weißt du, denn ja, bei Church haben wir auch einen Todeszeitpunkt und wo es dann nochmal weiter ging.
Ja.
Und vielleicht könnte das einer von Zelda gewesen sein.
Ja. Und die Frage ist auch, glaube ich, inwiefern nicht die Wiederkehr von Church auch in irgendeiner Form eine Qual ist. Inwiefern jetzt nicht das Wiederleben mit einem anderen Bewusstsein, mit anderen Verhaltensweisen und so weiter, dann nicht auch irgendwie eine Qual für Church ist. Weil ich finde diese Parallelität auf jeden Fall super auffällig zwischen Church und Zelda. Da ist auch die Rede von einem, also es ist ja im Falle von Zelda die Rede von einem Ungeheuer, was man ja auch mit Church assoziieren könnte jetzt, ne? Diese Pisse und die Drogen, und es wird auch von einem widerwärtigen Gestank gesprochen. Das ist ja das Gleiche, was Church auch die ganze Zeit verfolgt, ne? Oder was die umliegenden Menschen verfolgt, ne? So als wäre die Rückkehr ins Leben gleichzusetzen mit der Qual, die Zelda auch durchleben muss. Und als wäre nicht dann der wiederkehrende Tod für Church, also die ultimative Erlösung, nicht eigentlich das, was angestrebt werden sollte.
Der Tod.
Der endgültige Tod.
Dann. Also dass Church vielleicht auch leidet.
Ja. Oder ist es wiederum das Leiden einer ganz anderen Seele, die irgendwann mal.
Ja, das könnte sein. Hat. Könnte vielleicht auch erklären, warum der so wankt und so schwankt und nicht so richtig auf allen vier Pfoten steht. Mhm. Möglich, wenn da was anderes drin ist.
Ja.
Ja.
Ja. Und. Nee, das sage ich erst zum Abschluss. Weißt du, es gibt hier noch eine schöne These, die ich habe, die wir vielleicht im Ausblick dann eher bringen könnten.
Ja. Okay. Ich gucke gerade noch so ein bisschen. Den Jobwechsel haben wir schon, das fand ich interessant, weil die Theorie hatten wir nämlich auch schon gehabt, dass wir lange so ein bisschen spekuliert haben, warum ist Louis jetzt eigentlich dort nach Ludlow gezogen, in das Krankenhaus der Universität, wo es denn eigentlich nur mit gebrochenen Beinen und Grippeerkrankungen zu tun hat. Und scheinbar ist der Krankenhausalltag in der anderen Stadt, aus Chicago kam sie, dass der Krankenhausalltag doch was anderes war, belastender war und er damit da irgendwie raus wollte und gleichzeitig noch Arzt sein wollte. Und damit hat er ja auch das niedrigere Gehalt in Kauf genommen. Das hatten wir zwischendurch auch nochmal ein Thema. Apropos niedriges Gehalt, er hat sich nicht lumpen lassen, Rachel zu Weihnachten eine Kette zu kaufen.
Ah, ja.
Goldkette oder irgend sowas mit so einem kleinen Anhänger dran für $2,000 oder so. Und ich fand diesen Moment unglaublich kitschig. Ich fand den so, wir haben es immer mal besprochen, so klassisch, archetypisch, klischeehaft, die man so in Filmen sieht. Ich hatte so ein Bild, so es ist ruhiger, romantischer Weihnachtsabend, draußen ist kalt, im Hintergrund ist der Weihnachtsbaum, da ist das Kaminfeuer und er schenkt ihr die Kette und sie freut sich natürlich, als Frau freut die sich über eine $2,000 Goldkette, die von ihrem Mann geschenkt wurde und belohnt ihn gleich mit Sex. Und das war so ein bisschen, oh mein Gott. Also es ist hier schon sehr auf Familie gemacht.
Total, ja.
Also ich war so ein bisschen zwiegespalten, jetzt gerade so in den letzten so in diesem Part jetzt, weil das so die Teile so unglaublich unterschiedlich waren. Also wir haben so richtig so einen Zeitraffer, weißt du, es ging so schnell und dann war so diese klassischen Feiern, Silvester und Weihnachten und Ellies Geburtstag und Drachensteigen und so weiter. Also richtig Ja, also man, wenn man das jetzt nicht liest, verpasst man nichts. Mhm. Alleine aus dem Informationswert her.
Ja.
Die haben schon eine Funktion, einfach um zu zeigen, ja, okay, das ist das Familienidyll. Ja. Woran macht man Idyll fest? Okay, alle verstehen sich. Die beiden haben ständig Sex, auch wenn sie zwei Kinder zu Hause haben, mhm, und irgendwie arbeiten. Und es ist alles super geil. Mhm. Und das wird dann halt durchsetzt mit solchen Sachen wie Normas Tod, Rachels Geschichte, mhm, und diesem drohenden Satz, dass Gage in weniger als 7 Wochen tot ist.
Genau.
Also so krass wechselt sich, ja, das ab, dieses, ja, Spannungsfeld, weißt du? Ja.
Es sind diese krassen Gegensätze. Ne?
Absolut. Also, hier das, mehr als sonst.
Ja, genau. Und deswegen finde ich das mit dem Kitsch auch irgendwie überhaupt nicht schlimm, weil du hast ja wirklich dieses Bild von diesem Wohnzimmer auch im Kopf. Ne? Da ist auch von diesem flackernden Kamin die Rede, ne? Von dem Sofa, auf die sie setzen, dieses blaue Kleid, was Ellie anhat, und dann auf einmal, bumm, die Katze bringt einen toten Vogel nach Hause.
So. Ja, genau. Ja, sowas.
Und es wird so, es, ja, gibt so diese Durchstöße rein. Und am krassesten ist das ja am Ende, wenn wir vielleicht dann über den letzten glücklichen Tag im Leben von Louis reden können, weil da ist ja dieser Kitsch für mich auf die absolute Spitze
das tatsächlich getrieben. Das ist so Werbespot.
Ja.
Das ist wie so Persil und oder ja, irgend so Becks-Werbung und das ja, Licht, also die Sonne im Gegenlicht und so, also ja, 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 ja.
Aber ich finde es wiederum auch vor dem Hintergrund dessen, von dem wir wissen, was Louis bereits so durchgemacht hat, ne, mit diesem ganzen Tod von Norma und dieser ganzen Beschäftigung, diese schweren Gespräche auch mit Ellie und vor allem dann mit Rachel, wo wir ja die ganze, ja, Zeit gefühlt so Horrorbilder im Kopf haben, ja, ne, von diesem gekrümmten Körper und so, habe ich mich in dem Moment tatsächlich für Louis sehr gefreut, auch wie er so mit dem sich in seine Kindheit zurückversetzt fühlt, ja, ne, wie er mit dem Kind, ja, den Drachen steigen lässt, wie er ihm so einen Kuss auf die Wange gibt und so.
Und ihm sagt, dass er ihn liebt,
ja,
weil jetzt kann er es sagen, weil sie sind unter sich.
Ja,
weil,
ja,
offensichtlich sagt man sich, ja, das.
Ja,
in der Zeit sagt man das sich, ja, unter, ja, Männern nicht.
Genau, ja, und dieses Bild von Drachensteigen auf einer grünen Wiese.
Ja,
und, ne, Wahnsinn. Und, ja, dann dieser Satz.
Ja, und ich sag, und da komme ich zurück bei dem, was wir das letzte Mal gesagt haben. Es funktioniert einfach.
Ja.
Du brauchst da nicht viel. Es wird sehr ausgewalzt, ja, und so ein Kram.
Ja.
Aber du hast sofort ein Bild. Es strengt nicht an, sich, mhm, da das auszumalen, wie es da ist.
Mhm.
Und beim ersten Mal lesen ist das natürlich, ist das herzerwärmend und schön. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott,
ja,
es nimmt bald ein Ende. So.
Ja.
Ich habe nur gemerkt, als ich das zweite Mal durchgelesen habe, dachte ich, ach ja.
Ja,
okay. Ah, jetzt kommt der Part.
Ja.
Oh ja, okay.
Ja, ja, aber gerade beim ersten Mal, und das ist ja, wir betonen das, glaube ich, jedes Mal, dass ich ja die Geschichte schon kenne durch den Film und so, aber das war selbst für mich in dem Moment so ein, bitte, was habe ich da gerade gelesen?
Ja,
ja, ja. Dieser Satz, dass das, wie wird es nochmal genau beschrieben, mit dem, dass er in weniger als 2 Monaten stirbt oder sowas, ne?
Ja,
so,
genau.
Ich habe das genaue Zitat jetzt nicht parat. Aber das war wirklich so ein, was?
Und Gage, der keine 2 Monate mehr zu leben hatte, lachte, ja, hell und freudig.
Ja, genau.
Dachen fliegt.
Und auch noch diese Kombination, dass er dieses helle und freudige Lachen.
In einem Satz, ja. Ja, es ist nicht, ja, mehr so, Gage stirbt in weniger als 2 Monaten, ja. Punkt. Nein, nein, es ist dann, man könnte auch sagen, und Gage, der lachte hell und freudig.
Ja, und man ist immer noch trotzdem in dieser heiteren Atmosphäre drin und trotzdem dieser erste Teil des Satzes macht einem klar, oh fuck.
Ja, nicht mehr lange.
Nicht mehr lange.
Nicht, ja, mehr lange.
Genau.
Ja, und ich glaube, also, ja gut.
Super.
Genau, also das ist ja, ich glaube, das ist so dieses Ding von dem Buch.
Mhm.
Dieses Aufmachen des idyllischen Familienlebens mit dem Haus und dem Feld und dem Sonnenuntergang und der Familie, die sich innig liebt, die jung und gesund ist und Kinder hat, die auch gesund sind und irgendwie ein neues Leben startet und so. Man hat diesen ganzen, ah, das ist so richtig, boah, das ist ständig Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Mhm. Weißt du, wenn ich so diese Bilder dazu habe.
Mhm.
Oder so Slow-Mo-Einstellungen wie Rachel, wie Ellie auf Rachel zuläuft und die beiden sich dann so umarmen und Rachel Ellie so im Kreis dreht und, mhm, die Röcke dann irgendwie im Wind, weißt du, so ein Kram.
Ja, ja.
Und im Hintergrund ist Gage auf einer Decke, der irgendwie seinen Fuß im Mund hat oder sowas.
Ja.
Und ja. Louis ist im Hintergrund, hackt Holz, Oberkörper frei, wischt sich ab und guckt auf seine Familie und ist stolz darauf, was da so. So ein Kram.
Ja.
So, das habe ich, wenn wir dieses Idyll haben.
Ja.
So. Und gleichzeitig haben wir natürlich das, was dann halt da nicht mit passieren kann.
Mhm.
Und das macht, glaube ich, die Wirkung von dem Buch aus.
Mhm.
Oder von dieser Geschichte macht das aus. Es spielt halt mit dem.
Ja.
Es spielt mit uns und er sagt jetzt schon, Leute, gewöhnt euch nicht dran.
Ja, genau. Du hast jetzt schon so ein bisschen das angesprochen, was eigentlich dieser erste Akt so macht. Also so dieses gemütliche Setting eben. Setten. also ne, einem vor die Nase ja. Setzen und dann immer wieder diese bösen kleinen Einschübe zu bringen und dann auch mal die größeren Einschübe, dass Menschen sterben und so. Und das setzt sich sofort. Und jetzt haben wir dieses andauernde, konstante Bedrohungsszenario mit Church könnte irgendwas machen, Church könnte für irgendwas verantwortlich sein und diese Rückkehr natürlich des Tieres dann im Großen und Ganzen. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt im Prinzip die Stage gesettet haben für die richtigen Probleme. Und das, was du ja gerade gesagt hast, dass du die ganze Zeit diese Abwechslung hier hast mit diesen idyllischen Momenten vor allem, die sich auch so kitschig herausbilden, jetzt gerade in den letzten Kapiteln nochmal.
Ja.
Ich glaube, und das ist jetzt so ein bisschen Ausblick schon, bevor wir zum richtigen Ausblick kommen, ich weiß ja nicht, ob du noch ein Thema hast oder so, aber das ist das, was jetzt, glaube ich, aufhört. Ich glaube, das ist jetzt Schluss damit.
Ja, 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 mhm. Du könntest recht haben, mhm. Das war's jetzt. Mhm. Das war jetzt der letzte, also nicht nur, also wir begleiten ja Louis.
Ja.
Wir sind Louis. Mhm. Louis ist wir. Mhm. Ja, wir gucken über seine Schulter, hören durch seine Gedanken und begleiten ihn durch sein Leben, durch seinen Alltag. Mhm. Und wenn er jetzt den letzten schönen Tag im Leben der Familie hat, mhm. dann ist das auch unser letzter schöner Tag, den wir mit der Familie haben werden. Mhm.
Und vielleicht sehen wir uns nach diesen kitschigen Momenten auch wieder zurück. Wer weiß.
Das wird passieren, glaube ich. Ich glaube, es wird richtig übel.
Ja, genau.
Also mit dem, was King jetzt schon anteasert.
Ja.
Das hat ja angefangen mit diesem hart verletzten Pasco.
Ja.
Und es geht weiter mit diesen Krähen und allem anderen, was wir jetzt aufgezählt haben. Also alleine, was das jetzt anteasert und wenn das jetzt losgeht, mhm. dann haben wir ja richtig Probleme. So, und dann, ja gut, okay, das trifft mir schon wieder so ein bisschen in die Theorien ab. So, ich fand es nochmal so interessant, was dieser Moment, an dem Rachel bei Louis angerufen hat und gesagt hat, Norma ist tot. Mhm. Und ich glaube, Rachel hat ihm gesagt, na, du bist doch sein Freund, du fahr doch mal hin und guck mal nach ihm, ob es dem gut geht. Mhm. Und in dem Moment hat Louis erst realisiert, dass Judd ja ein Freund geworden ist. Mhm. Ja, also das war mir so ein bisschen unklar, was hat er ihn denn sonst gesehen? Mhm. Also die haben sich ja jeden Tag gesehen, ja, die haben sich ausgetauscht, die haben da irgendwie offensichtlich sehr viel Haferkekse gebacken, die haben, also zumindest die anderen, ne, die haben Bier getrunken, die sind durch diese Sache mit diesem Friedhof durchgegangen, und das, ich glaube, einer der ersten Sätze war, dass er eine Vaterfigur jetzt irgendwie gefunden hat oder sowas. Ja. Mhm. Und jetzt wohl erst realisiert bei dem Tod von Norma, dem Tod von Judds Frau, dass das jetzt ein Freund ist. So, und offensichtlich hat das für Louis nochmal eine andere Bedeutung, als da ist jemand, der gibt mir gute Ratschläge. Mhm. Ja, so ein Gefälle von Mentor und Schüler und Vater und Sohn, sondern es ist ja dann irgendwie auch andersrum, weil Freunde kümmern sich um sich selber. Mhm. Also gegenseitig. Mhm. Ja? Mhm. Also dann ist jetzt plötzlich Louis in der Verantwortung, sich um Judd zu kümmern und nicht Judd in der Verantwortung, sich um Louis zu kümmern, nachdem seine Katze tot ist, nachdem Gage von der Biene gestochen wurde, nachdem Ellie hingefallen wurde und ihm zu erklären, wie der Friedhof ist und so weiter. Das ging ja alles irgendwie von Judd aus. Ja? Mhm. So. Mhm. Allein dieser Gefallen, Norma zu begutachten oder zu untersuchen, so als freundschaftliche, das hat ja ewig gedauert. Mhm. Ja, so kannst du mal, ich bitte dich darum, kannst du mal Norma irgendwie gucken? So. Hat ja ewig es ging ja immer so einseitig von Judd zu Louis. Mhm. Und jetzt ist es andersrum.
Ja. Das heißt, dieses Verhältnis von Vater-Sohn, was hier abstrakt zumindest abgebildet wird, das hört in diesem Moment auf, weil es ja in einer Vater-Sohn-Beziehung oftmals so ist, hast du ja beschrieben, dass der Vater dem Sohn etwas zeigt. Und jetzt ist auf einmal diese Vaterfigur in einer Not sozusagen und braucht eben jemanden, der auf einer gleichen Ebene mit ihm agiert und mit ihm spricht.
In einer der größten Nöte.
Genau, ja.
Die Frau, die ewige Frau ist tot.
Ja, was ja auch spannend ist, ne? Weil eine Mutter hat Louis ja anscheinend gehabt, die konstant bei ihm war. Und es ist ja ganz interessant, dass du jetzt gesagt hast, dass er ihn dazu überreden musste, sich um Norma zu kümmern. Das heißt oder würde ja bedeuten, dass Louis Judd als Vaterfigur gesehen hat, aber im Umkehrschluss eben nicht Norma als eine Mutterfigur. Also weil das genau die Figur ist, die gefehlt hat im Leben sozusagen.
Ja,
ne?
Genau,
also diese Assoziation.
Es wurde ja auch nie erwähnt, dass Louis alleine Zeit mit Norma verbracht hatte oder was Norma für ihn bedeutet hat oder sowas. Also nicht mal so im Rückblick. Wenn es um Louis ging, ging es immer um Judd.
Ja.
Louis und Judd, nicht Louis und Norma.
Genau. Die spielt ja auch generell, und das ist ja ein Buch, was sehr subjektiv aus der Sicht von Louis geschrieben ist, die spielt ja auch sonst eine sehr, sehr untergeordnete Rolle eigentlich. Ne? Ja, hat auch kaum Judds Zeilen irgendwie. Ja, genau, es hat Judds
Frau, die krank ist.
Ja, die sich halt ab und zu mal so um die Kinder kümmert, mal ein paar Kekse backt, aber mehr bekommt man von der eigentlich auch gar nicht so wirklich mit.
Ja, oder Rezepte mit Rachel aus.
Genau.
Austauscht.
Ja.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja.
Spielt eigentlich nur einmal eine richtig große Rolle, nämlich in dem Moment, in dem sie fast stirbt.
Ne? Ja, dann ist er aber nicht in der Rolle des Sohnes, sondern des Arztes.
Ja, genau, richtig, ja. Ganz spannend, ne?
Ja.
Also wie sich diese Beziehung zwischen verschiedenen Figuren anhand der vergangenen Erfahrungen vielleicht auch oder Wünsche, Sehnsüchte von der Figur Lewis dann irgendwie auch ableiten lassen. Und auch die Gewichtung des Buches dann, ne? Die Gewichtung, die bestimmten Figuren dann eben gegeben wird.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil wenn Norma schon so eine tiefgreifende Rolle für Lewis gespielt hätte und er jetzt schon in Trauer wäre, dann wäre, glaube ich, der Übergang zu dem, was als nächstes kommt, nicht so krass.
Mhm. Ja.
Also, das hätte man wie so einen Treppeneffekt, ja? So erst die Katze, dann dann Norma und dann der Sohn oder so. Ja. Nee, ist halt nicht. Ja,
genau.
In dem Fall ist er Freund.
Mhm.
So, und er ist Sargträger.
Mhm.
Mit der Familie auch zusammen. Irgendwie vermischt so ein bisschen.
Ja, gell?
Stimmt. Man weiß auch nicht so richtig, was Lewis mit den Familienmitgliedern zu tun hat.
Ja.
Auch nicht richtig beschrieben, ne?
Aber er hat auf jeden Fall mit Judd mehr zu tun, als Judd mit seinen anderen Familienmitgliedern.
Ja, ja, ne? Na klar, ja. Da kommt dieses Väterliche wieder rein. Mhm. Ja, so.
Ja. Alle anderen kommen mal nach Jahren mal wieder, um zu sagen, ja, tut mir leid.
Das ist okay, sie ist tot. Ja, jetzt können wir es abschließen.
Ja, genau.
Ja. Ja. Okay, dann würde ich gerne über Rachel nochmal sprechen.
Mhm.
Über diese Szene mit Rachel.
Mhm.
Also, wir hatten ja die letzten Male schon immer mal so Horror- Szenarien, so im Wald, als es darum ging, dann irgendwie da hochzugehen und dann sind sie starr vor Angst mit Geräuschen und Gejaule und was auch immer. Ne?
Also der Wendigo, der droht.
Der Wendigo, der da irgendwie rumgespukt hat und den Boden hat sauer werden lassen.
Mhm.
Das waren so die ersten Sachen oder diese Garagenszene, wo er da im Dunkeln halb betrunken durch die Garage Tor geht und Angst hat, dass der irgendwie eine Hand aus dem Dunkeln auf seine Schulter fasst oder so.
Generell auch, das wurde jetzt nicht als Horrorszene beschrieben, glaube ich, aber generell auch die Rückkehr von Church erstmal, also diese Wiederkehr, die eigentlich nicht sein kann, ist ja auch erstmal unheimlich, ne? Zumindest.
Ja, ne? Ja, genau, das war zwar keine Horrorszene, weil Church halt einfach da war.
Ja.
Und jetzt haben wir die Geschichte von Rachel, die von Zelda erzählt. Und die wurde natürlich aus der Perspektive eines 8-jährigen Mädchens erzählt, also einer Frau, die sich als 8-jähriges Mädchen erinnert, weil sie es zu der Zeit erlebt hat. Mit all den Emotionen und Ängsten und Schrecken, und die damit einhergehen. Und deswegen beschreibt sie Zelda als Monster.
Hm.
Also man hat sie als, du hast es vorhin mit dem, was hast du gesagt? Mit
Ungeheuer, habe ich gesagt.
Mit dem Ungeheuer, aber du hast ihn diesen Film genannt hier, mit diesem Besessensein hier.
Exorzist,
ja. Ja, mit dem Exorzisten, genau. Oder dass das Gesicht sieht aus wie eine Maske, es hat sich irgendwie nach unten verschoben, die Hände sehen aus wie Vogelkrallen und es hat sich irgendwie alles in sich verkrümmt und sie hat dann auch nur noch geschrien, also man kriegt so ein richtiges Bild davon, dass, also nicht mal davon, dass das Mädchen leidet, ja, also wir sind ja nicht auf Zeldas Seite, ja, sondern wir kriegen damit, was Rachel mitkriegt, was Zelda ausstößt und Zelda verwandelt sich in ein Monster, das ist nicht nur, die ist nicht nur böse und gemein, sondern die sieht auch noch ganz anders aus.
Mhm.
Die sieht nicht mehr aus wie ein Mensch, ja, sondern sowas wie, keine Ahnung. Ich erinnere mich da so an Alien 4, wo Ripley da in diesen Experimentierraum geht und dann die anderen Versuchsobjekte sind, die Ripley so irgendwie fehlgeschlagen sind und das eine, töte mich.
Ja.
So in dieser Form, ja. Also das sind irgendwie, hat das was noch was Menschliches, aber so entstellt und entartet, dass es nicht mehr die Schwester ist, wie Rachel sie hatte.
Mhm.
So. Und ich fand das tatsächlich gut erzählt irgendwie. Ich bin da durchgerast. Also man hat da richtig was aufgemacht, ja.
Mhm.
Also wir wissen ja auch nicht, wie das Zimmer aussieht. Das Zimmer wurde ja nie beschrieben.
Ja.
Ja? Das heißt, es ist ein Hinterzimmer, was auch immer das bedeutet.
Mhm.
Da ist ein Bett drin und da liegt Zelda drin.
Mhm.
Und offensichtlich gibt es ein Bücherregal und ein Bild mit dem großen, schrecklichen Oz an der Wand.
Mhm.
Mehr wissen wir nicht von dem Zimmer.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Ich zum Beispiel stelle mir das vor, dass da ein schwerer Teppich ist, dass es dunkel ist, dass große Vorhänge drin sind, weil reiche Familie, großes Haus und so weiter.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Das ist jetzt keine das ist kein Zimmer in einer Mietwohnung im dritten Stock von irgendwo, weißt du? Das ist halt irgendwas, vielleicht auch hinten raus und hinten aus dem, sieht man vielleicht so ein, das Gartenhaus, wenn man durchs Fenster reinguckt, ja, wenn noch Licht reinkommt, aber dicke Vorhänge gibt's da und das Bett ist irgendwie so eine Mischung aus Krankenbett und Himmelbett oder so, weißt du, was da so reiche Leute, wo offensichtlich irgendwie so haben, also stelle ich mir das vor, ja, und die Zelda, die dort am Anfang reingelegt wurde, in das Zimmer, ist nicht mehr die Zelda, die zum Schluss dann rausgekommen ist. Also die ist dann, hat sich dann irgendwie rausgewachsen aus diesem, aus diesem ganzen Zimmer. Weißt du? Und das war sehr, also wirklich bildlich, also man hat es vor Augen, ja. Man hat, man versteht dann auch diese Angst von Louis und natürlich auch die Albträume von Rachel, wie Zelda als Monster irgendwo aus dem Schrank gekrochen kommt. Man kann sich das irgendwie und dann auch die Schreie noch mit dazu und dann dieses Beschreiben, das ist halt einfach ein stinkendes Ungetüm, was da nur schreit.
Ja,
so.
Ja. Ja, also das ist ganz spannend, weil das könnte man so sehen, wie du das tust. Dieses, aber gerade, dass dieses Zimmer auch nicht genauer beschrieben wird, macht, glaube ich, einen großen Vorstellungsraum auf, was das sein könnte. Weil diese Assoziation, dass es ein Ungeheuer ist, was hier ausgesprochen wird, hat mich eher an so einen abgeschotteten Raum in so einem Haus erinnert irgendwie. Ich weiß nicht, das ist, ich weiß auch nicht, wie viel ich dazu jetzt sagen darf.
Ach so, okay.
Weil,
wie denn nicht?
Weil ich kann nur sagen, dass in der Verfilmung das auch in der Rückblende gezeigt wird.
Ah ja, okay. Ja. Okay, gut. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Rachel diesen Laut nachgemacht hat, nachdem Zelda gestorben ist, mit diesem K, also C-A-A-A Laut. Wobei ich jetzt, also an Zufälle glaube ich nicht, weil sonst würde das nicht erwähnt worden sein. Sie hätte ja irgendein Sterbenslaut oder ein Röcheln machen können oder irgend sowas, sondern ist dieses K, was ja auch Pasco schon gemacht hat, am Anfang und am Ende seines kleinen Monologes, den er Louis gegeben hat. Ja. Wobei wir, also scheinbar, also entweder gibt es eine Verbindung da, irgendwas, was über die Jahre reicht und so weiter, oder es ist irgendwas Random-mäßiges, was, also so ein Red Herring, den King da irgendwie eingebaut hat. Wie, also dieses, der Acker eines Mannes ist steiniger und so Kram, das kommt ja auch immer wieder in unterschiedlichen Aspekten des Buches.
Ja, ja. Spannend, also ich glaube auch nicht an Zufälle, also das wird schon eine bewusste Platzierung gewesen sein. Und Red Herring wäre mir dafür, dass das so präsent ins Zentrum gerückt wird, auch ein bisschen
gut. Simpel irgendwie. Weiß man ja nicht, damals war vielleicht noch ein bisschen.
Ja, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt eine Beziehung auch vielleicht zu zwischen diesen beiden Orten sein muss oder ob das eine Beziehung zum Reich des Todes, wie auch immer das aussieht, das generell sein kann. Ja. Ne? Dass man so auf der anderen Seite ist und irgendetwas zurückbringen möchte, aber es nicht ganz aussprechen kann oder vielleicht auch nicht dazu kommt, es vollständig auszusprechen.
Ja, und vielleicht, wenn Church hätte sprechen können, hat er das vielleicht auch gemacht.
Vielleicht. Ja.
Ja, so das, ungefähr, ja, wahrscheinlich. Ja. Also, ne, das wissen wir ja nicht. Ja, wir waren ja schon bei Church. Weiß wahrscheinlich mehr als alle anderen.
Vielleicht, ja.
Ja, und dann, dass dieses Bild darunter gefallen ist vom großen, schrecklichen Oz. Hm. So, damit kann ich jetzt gerade noch nicht so viel anfangen.
Ja.
Denn für mich ist Oz das Land, in dem der Film spielt. Mhm. Also, also nicht der Film, aber die Geschichte spielt. Mhm. Das heißt ja der Zauberer von Oz und Dorothy kommt dahin mit Toto, dem kleinen Hund, wird von Kansas dahin geschleudert und tötet aus Versehen die Hexe des Ostens und trifft da irgendwie ein paar Leute, den Blechmann und die Vogelscheuche und den Löwen und so weiter, die alle wollen irgendwelche Eigenschaften wieder haben und gemeinsam machen sie aufs Abenteuer, gehen zum großen Oz und er sagt, ja klar, kannst nach Hause, wenn du die böse Hexe des Westen tötest, das machen sie dann natürlich und kommen dann wieder zurück und dann stellt sich raus, dass der Zauberer von Oz ein gestrandeter Dude ist, der aus, was weiß ich, Missouri oder so kommt und den letzten Heißluftballon dann irgendwie opfert, dass sie dann doch irgendwie nach Hause gehen kann. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich die Zauberschuhe anhat und eigentlich schon die ganze Zeit nach Hause gehen hätte können. Mhm. Egal, also das ist so die, das ist so die, das ist jetzt der Zauberer von Oz in 20 Sekunden gewesen. und ich frage mich, was der große, schreckliche Oz ist. Weil Oz ist das Land. Ich habe nochmal nachgeguckt.
Okay.
Weil ich dachte erst, das heißt der Zauberer nicht Oz, das heißt der Zauberer von Oz. Und da gibt es auch andere Fortsetzungen davon, da spielt immer irgendwie, keine Ahnung, das Labyrinth von Oz oder wie auch immer das heißt. Oder die Smaragdstadt von Oz oder so ein Kram. Deswegen frage ich mich, was ist da auf dem Bild drauf? wenn es das Bild vom großen, schrecklichen Oz ist? Also,
ja.
ist das ein Übersetzungsfehler?
Das kann ich mir relativ schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist ein Übersetzungsfehler.
Naja, ist es vielleicht so diese Verwechslung, wie dass Frankenstein ja eigentlich nicht das Monster ist.
Ach so, das meinst du, okay.
Weißt du? Sondern, ja, dass Frankenstein ja der Typ ist, der das Frankensteins Monster zum Leben erweckt hat. Das hat man ja noch verwechselt.
Genau,
ganz lange, weißt du? Ja. Und dass vielleicht Oz nicht der Zauberer ist.
Ja.
Vielleicht ist da ein Bild vom großen, schrecklichen Zauberer drauf.
Ja,
klar. Weil jeder, der dort ankommt beim Zauberer, sieht den anders. Jeder, wie es irgendwie so passt für ihn.
Ja, mir fällt da auch nichts besonders Schlaues zu ein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Welt an sich als etwas Böses gesehen wird in diesem Kontext.
Der große, schreckliche Oz?
Ja,
das müsste das große, schreckliche Oz heißen. Und ein Land ist doch nicht das große, schreckliche. Man sagt doch nicht das große, schreckliche Deutsch. Naja, doch. Das war. Naja, aber so, weißt du, das große, schreckliche Mittelerde sagt man ja nicht.
Ja, klar. Aber das ist ja, könnte ja ein Stilmittel sein, um irgendwie so eine Gesamtheit herzustellen, die dann hier in dem Fall irgendwie auch noch männlich konnotiert wird in irgendeiner Form mit der große Oz. Ich weiß nicht, das könnte sein, dass es ein Übersetzungsfehler ist und die Figuren sozusagen auch mit so diesen Fehlern in ihrem Bewusstsein irgendwie leben. Aber was viel Schlaueres dazu, wüsste ich auch
aber nicht. Aber selbst wenn sich Rachel daran erinnert hätte, als Kind falsch erinnert, dann müsste doch Louis feststellen, das heißt ja eigentlich der Zauberer von Oz. Oz ist ja keine Person.
Ja. Geht es hier vielleicht in irgendeiner Form um einen Vorstellungsraum, der da geschaffen wird? Also so diese Vorstellung, diese Bilder, die man die ganze Zeit mit sich schleppt, vielleicht auch diese Assoziation des Bildes, was an der Wand hing, mit der sterbenden oder leidenden Zelda, dass dieser Vorstellungsraum irgendwie als so ein böses Land begriffen wird oder sowas. Das wäre jetzt so.
Ja, aber warum hängt sich das hin? Weil es wurde beschrieben als, das wurde irgendwie rauskopiert oder die Mutter hat es hingehangen, nachdem Zelda nicht mehr selber lesen konnte.
Ja, okay.
Und nachdem die Schmerzen irgendwie zu groß waren. Das heißt, es muss ja irgendwas Schönes gewesen sein.
Ja.
Die hängt ja da nicht das Dantes Höllenfeuer da irgendwie hin.
Genau, aber für Rachel ist es ja vielleicht dann diese Assoziation, ne? Also so diese Assoziation mit etwas Negativem, in dem Fall diesem Leiden, ne?
Die Zelda hat es als der große und schreckliche, also anders ausgesprochen mit dem Sprechfehler, hat es selber als großer, schrecklicher ausbezeichnet.
Ja.
Also Zelda selber, nicht Rachel.
Ja, genau. Ja, aber dass man ja vielleicht das gerade dieses Verharren in diesem Raum, dass auch diese Assoziation des Leidens mit diesem Raum und mit vielleicht auch Objekten in diesem Raum, dass dieses schöne Bild, was ursprünglich mal so ein schöner Zufluchtsort war, ne, es ist ja auch zum Beispiel in der Welt von Oz, ist es ja auch so, dass aus diesem trüben, traurigen oder etwas dunkleren Alltag des Mädchens, dass man auf einmal in diese bunte Welt reinkommt sozusagen, ne? Dass diese schöne Assoziation sich durch das Leiden und das ständige Sehen dieses Bildes dann auf einmal umkodiert wird, ne, in dieses Böse.
Ja, kann ja sein, aber es macht trotzdem nicht klar, was da auf dem Bild zu sehen ist und was damit gemeint
ist.
Weißt du?
Klar,
also es kann ja, klar kann es eine schöne Landschaft sein, die dann vielleicht im Laufe der Zeit anders gelesen wird und dann höhnisch auf die schmerzverzerrte Zelda blickt oder irgend sowas. Es könnte der Zauberer sein, der in einer der Auswüchse der Leute, die den um Hilfe bitten, irgendwie da erscheint oder so. Ich kann es mir nicht erklären.
Ja, vielleicht werden wir noch schlauer.
Jetzt meine modernere Übersetzung.
Ja, vielleicht.
Ja,
nicht nur eine Ausgabe von 1988.
Ja, es kann ja vielleicht einfach sein, dass das in der deutschen Sprache, also der Zauberer von Oz ist ja bei uns jetzt nicht so ein Ding, wie dort in Amerika. In Amerika ist das, was bei uns Hänsel und Gretel in Rotkäppchen sind. Also so sehr ist das im Volksgedanken und in den Sachen ist das drinne. Jeder kennt bei uns Rotkäppchen und Hänsel und Gretel.
Ja, ja.
Jeder. Und so kennt das dort drüben der Zauberer von Oz. Aber vielleicht kennen wir einfach nicht, oder die zu der Zeit jetzt, wann war das Buch? 83. Vielleicht war einfach der Zauberer von Oz nicht in der Form so präsent. Den Film gab es auch schon lange, aber die Geschichte vielleicht nicht. Und vielleicht hat man es einfach verwechselt. Da müssen wir nochmal nachgucken.
Ja. Ich fand das auch übrigens, weil ich kenne diese Geschichte vom Zauberer von Oz tatsächlich nicht, obwohl man ja diese Assoziation schon hat, vielleicht auch irgendwelche Bilder vom Film drin hat. Aber ich habe davon auch, ich fand das jetzt nochmal richtig schön von dir zu erfahren, worum es in diesen 20 Sekunden eigentlich geht, nochmal im Sommer davon aus tatsächlich. Das habe ich auch nicht recherchiert im Vorfeld, ja.
Das ist verrückt, dass diese Geschichte dann sich heimlich so breit gemacht hat in der Popkultur, dass du, wenn du das siehst, dann siehst du, also vielleicht kennst du die Handlung nicht, aber die Versatzstücke, die dort drinne sind, mit diesen fliegenden Affen und diesem mit diesem goldenen Weg und der Smaragd, das kennst du alles irgendwo anders her. Das, diese Versatzstücke aus dem ganzen Kram ist irgendwo verarbeitet worden. Also im Grunde kennst du es nur nicht im richtigen, in der richtigen Reihenfolge.
Und so wird es vielleicht dann anderen oder Menschen, die vielleicht in anderen Nationen, Kulturkreisen, was weiß ich, groß geworden sind, auch mit Rotkäppchen gehen. Weil diese Geschichten sind ja auch weltbekannt irgendwo. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel amerikanische Verfilmungen von diesen Stoffen in irgendeiner Form.
Red Riding Hood.
Red Riding Hood zum Beispiel, ja genau. Oder,
ich glaube, ein übelster Trash-Film.
Oder Brothers Grimm.
Ah ja, stimmt, hier.
Heath Ledger und so. Ja, genau.
Ja, okay.
Von hier dem Monty Python-Typ. Kann man sich auf den Namen.
Ja. Ich auch nicht. Ja, ist auch egal. Das besprechen wir im nächsten Filmpodcast.
Ja.
genau, wir hatten das den Car-Laut. Wir hatten noch, ach so, was mich noch erinnert hat, denn die kleine Rachel ist ja am nächsten Morgen, nachdem sie Zelda da irgendwie rumgedrückt hat und versucht hat, da irgendwie die Zunge aus dem Hals zu lösen, ne, hat die ja so unglaubliche Muskelschmerzen gehabt. Und ich habe mich sofort an Louis erinnert, nachdem er den Kater weggebracht hat und da über das Totholz drüber musste und durch den Wald und das Grab da machen und den Church verscharren und wieder zurück und so weiter, ist er ja am nächsten Morgen auch mit derben Muskelschmerzen aufgewacht.
Ja, stimmt.
So sehr, dass er ja gar nicht erstmal zum Tennis gehen konnte.
Ja.
Weißt du? Irgendwie hatte ich da eine Verbindung. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da jetzt noch einen Punkt ziehen oder so. Ansonsten würde ich jetzt aber weitermachen.
Kann man da was Interpretatorisches rausziehen irgendwie?
Naja,
bin mir gerade nicht sicher. Also dass dieses...
Ja, ist auf jeden Fall der Todesmoment von beiden gewesen. Ne?
Ja, ja.
Das
ja,
würde ein bisschen unsere Theorie widerlegen von dem zu lange, was wir vorhin besprochen haben.
Ja, weißt und du? Unsere Theorien widerlegen wir nicht, Olli.
Nee,
die stehen jetzt und die sind richtig.
Die sind aufgenommen und ja, genau.
Ja.
Aber es wäre der Todesmoment von beiden gewesen, ne?
Ja,
also Rachel hat versucht, Zelda wieder zum Leben zu erwecken. Mhm. Hat natürlich nicht funktioniert.
Mhm.
Und Louis hat versucht, Church insgeheim zum Leben zu erwecken und es hat funktioniert.
Ja, genau. Ist ja für beide vielleicht dann irgendwie auch eine Form von Grenzüberschreitung gewesen, ne? Oder mit einer Form von Grenzüberschreitung.
Auf jeden Fall.
Ne? Also diese Grenzüberschreitung
in mehrfacher Hinsicht.
Zum anderen Friedhof und diese Grenzüberschreitung bei Rachel, dass jetzt in irgendeiner Form ein anderes Dasein, ein anderes Leben beginnt.
Alleine, dass sie solche Kraft aufwenden musste, dass ihr Kleid reißt, dass sie jetzt einzig im Haus geblieben ist und Sachen machen musste, die nur Erwachsene eigentlich machen. Das ist alleine, diese Erfahrung alleine zu machen, das sind nur Grenzüberschreitungen.
Mhm.
Louis musste über das Totholz drüber. Das ist eine Grenze.
Genau.
Das wurde immer wieder als die große Grenze beschrieben, die selbst Pasco im Traum gesagt hat, geh da nicht rüber. Egal, was gesagt wird, du gehst da nicht rüber.
Mhm.
Auch wenn es noch so verlockend ist. Und das hat er gemacht. Diese Grenze hat er überschritten.
Mhm.
Ja, und er hat die Grenze des Lebens überschritten.
Ja.
Des Todes. So rum.
Und jetzt haben wir den Salat.
Jetzt haben wir den Salat.
Church wieder da.
So, denn Oz haben wir, das haben wir. Ich glaube, wir können jetzt zu den Aussichten kommen.
Gut.
Zu
alles
den
klar.
Sachen, die eventuell passiert sind, wenn du jetzt keine Themen mehr.
Ich habe keine weiteren Punkte.
Gut.
Also.
Gut.
Was wird die nächsten Male passieren? Wir haben ja schon gehört, Louis, ne, der ist auch so ein bisschen verwirrt durchaus, ne, da wird auch, der zweifelt auch so ein bisschen an seiner eigenen Psyche. Wahrscheinlich wird mit Gage alles gut gehen. Die Familie lebt Friede, Freude, Eierkuchen, der Kater kriegt sich auch wieder ein.
Aber das nur mal ganz kurz, jetzt nur mal, weil es mir jetzt gerade einfällt.
Ja.
Wir sind, das haben wir ja gesagt, begleiten Louis aus dessen Sicht.
Mhm.
Ja, und alles, was Louis sieht und hört und erlebt, das erleben wir.
Mhm.
In diesen Momenten ist es nicht Louis' Sicht.
Mhm.
Der weiß das noch nicht.
Mhm.
Das hat so einen Suspense-Charakter. Mhm. Wir wissen mehr, als der Charakter des Buches weiß.
Mhm.
Ja, und dann tritt das so ein bisschen, dann tritt das so ein bisschen raus.
Mhm.
Und das wollte ich nur noch mal sagen, weil es mir aufgefallen ist.
Ja. Aber was heißt das, dass es diese Wechsel gibt? Ne? Also das heißt ja auch wiederum, dass man es eigentlich Louis' Sicht nur so halb...
Ja, es bricht zumindest ein bisschen die Struktur auf. Ne?
Mhm.
Also
ja,
dass wir... ist es vielleicht sowas wie eine Vorsicht? Also klar, ist es natürlich, ist es Spannungserzeugung, was passiert jetzt damit und oh mein Gott, nein, und dann denkt man, oh nein, der kann doch nicht jetzt den sterben und dann liest man jetzt trotzdem weiter bis zum Moment, dass es passiert. Das ist klar, ja.
Ja.
Es könnte Es könnte aber auch einfach sein, dieses, das, was ich vorhin gesagt habe, wir leben in der, also mit Vergänglichkeit, aber tun so, als würde sie nie, würde es nicht passieren. Mhm. Und das ist einfach, ist das, also das könnte sein, dass das uns nochmal darauf hinweist, das ist so, so schön. Mhm. Das bleibt nicht immer. Mhm. Wir werden damit, irgendwann geht das zu Ende.
Ja.
Weißt du?
Ja. Das Interessante ist ja dahingehend auch, dass wir eigentlich, wenn wir das hier alles so geschildert bekommen, eigentlich ja dann die Sicht von jemandem bekommen, der sich damit, mit diesen schrecklichen Ereignissen, die noch kommen werden oder von denen wir noch erfahren werden, damit irgendwie schon abgefunden hat. Ne? Also der ja dann das auch teilweise so lapidar sagt, also im Falle von Lewis, ne? Der dann irgendwie von diesem wunderschönen Tag berichtet und dann kommt auf einmal dieser Satz, ja, Lewis stirbt, Gage stirbt übrigens in 2 Monaten, ne? Oder in 7 Wochen. Ne? Das ist so aus der Sicht, das klingt wie eine relativ nüchterne Sicht von jemandem, der ganz, ganz weit in der Zukunft irgendwie ist.
Ne? Oder einfach über allem steht.
Ja, genau. Und
nur davon, also klar, ist der autoriale Erzähler, das haben wir schon gesagt. Mhm. Aber in dem Fall ist er es wirklich. Der ist nicht verbunden mit Lewis. Weißt du? Also der ist der, also die Erzählweise aus der dritten Person, die ist eingeschränkt durch das, was Lewis erlebt und tut und fühlt.
Ja.
In dem Fall ist sie nicht eingeschränkt.
Ja.
Das ist wie so ein Zoom raus. Ja. Wir sehen, was da hinten noch, wir sehen den Wasserfall, auf den die zusteuern. Ja. Zoom rein und wir sind auf dem Boot, was ganz entspannt über den Fluss scheppert.
Ja, im Falle von dieser Erzählung oder dem Gespräch mit Rachel würde ich das auf jeden Fall sagen. Im Falle von der Schilderung von diesem ganzen, von der Vergangenheit mit diesem Drachensteigen. Da würde ich sagen, ist das ein bisschen anders. Nämlich dahingehend, dass wir das aus der Sicht von Lewis schon geschildert bekommen und gleichzeitig aber von jemandem, der eben schon weiß, was passieren wird und der das aber jetzt hier sozusagen relativ nüchtern erzählen kann. Als würden wir da einen Lewis hören oder lesen in dem Fall, ne? Der diese ganze Geschichte schon durcherlebt hat, was er ja auch hat, aber mittlerweile in einem Bewusstseinszustand ist, dass er sozusagen darüber reden kann.
Er hat es angenommen.
Er hat es angenommen, genau.
Das könnte auch sein. Ja, okay. Gut, wir gehen mal weiter. Also, meine Frage war ja, finden wir raus, was auf der anderen Seite ist?
Ja.
Finden wir jemanden, der berichten kann, was passiert, wenn man stirbt und wiederkommt? Und zwar, wenn man den ganzen Kreis einmal durchmacht. Mhm. So. Ich hoffe sehr, dass das passiert. Mhm. Ich glaube auch, dass das passiert. Ich weiß noch nicht von wem. Es könnte vielleicht ein Ansatzpunkt sein. Vielleicht ist es so ein bisschen in der Dreierform aufgebaut. Mhm. Die erste war ja Church, der ja gar nicht davon reden kann. Mhm. Ja? Mhm. Der zweite, und das glaube ich ganz fest, dass Gage dort begraben wird. Mhm. Aber Gage ist ein 2-jähriger Junge, der ja noch nicht richtig reden kann. Mhm. Der kann immer so Versatzstücke sagen und so ein Kram, das wird die zweite Nummer sein. Der wird wiederkommen und von dem wird man irgendwas erfahren. Vielleicht sagt er die ganze Zeit K und wir finden raus, was K bedeutet. Mhm. Und der oder die dritte wird es dann vielleicht sagen. Mhm. Weiß ich nicht, ob Judd noch drauf geht und sagt, holt mich zurück oder irgendwie Rachel sich das Leben nimmt oder Lewis sich das Leben, die verwerfe ich, die Theorie. Lewis bleibt Hauptcharakter. Wir leiden mit Lewis und das geht nur, wenn er am Leben ist. Mhm. Deswegen glaube ich das nicht. Mhm. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Gage da hinten begraben. Mhm. Und zwar müssen wir ja mal überlegen, wenn der jetzt stirbt, dann fangen die ja nicht an, so nüchtern die Beerdigungsvorbereitungen zu treffen, wie das Judd gemacht hat, der ja im Grunde schon damit irgendwie fein war, sondern wir sind mit einer hochtraumatisierten Familie unterwegs, die nicht weiß, wohin mit sich und alledem. Dann wissen wir noch, was mit Rachel passiert ist. Dann wird es sein, dass es gibt, glaube ich, große Diskussionen darüber, was jetzt passiert. Dann wird Lewis anfangen, wenn Lewis war nämlich da oben und Lewis hat schon jemanden begraben und wir wissen, wer etwas da oben begraben hat, ist im Einfluss dieses Begräbnisplatzes. Der wird all seine Überredungskunst aufwenden, um Rachel davon zu überzeugen, dass die Gage da oben begraben.
Wird er sie überzeugen oder wird er ihr wirklich sagen, was passiert, wenn man jemanden dort begräbt? Was denkst du? Das weiß ich übrigens selber auch nicht mehr, wie das da war.
Nein, 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 das wird der ihr nicht sagen, weil okay. Sie würde das sowieso nicht glauben. Mhm. Das wird genauso laufen wie bei Judd. Judd hat es ja auch nicht erzählt. Judd hat es ja gemacht. Mhm. Ja, und die guten Gründe kamen ja dann, oder dieses Gefühl, dass es ein guter Grund ist, ihn da oben zu begraben. Mhm. Der war ja irgendwie da. Mhm. Und die Erklärung kam hinten raus mit dem, naja, vielleicht war es nicht ganz meine Erklärung. Mhm. Und dieses Thema, warum nicht Norma, oder hat schon mal jemanden Menschen da oben begraben und so weiter, dieses große Tabu, das ist ja jetzt immer wieder angesprochen worden. Mhm. Ja? Und es war immer mit einem absoluten Tabu verbunden. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das eine Nummer ist, die sie nicht mit Judd absprechen. Mhm. Judd wird Louis davor warnen, diesen Schritt zu gehen, das zu tun. Und vielleicht hat Pasco auch dann diesen Moment gemeint, als er gesagt hat, ganz egal, für wie gut du das hältst, du gehst nicht darüber. Mhm. Muss ja nicht das erste Mal gewesen sein. Mhm. Es kann ja auch dieser Moment sein. Und ich glaube, Louis und Rachel machen das unter sich aus. Mhm. Und Judd sieht, was getan. Also das gibt einen Bruch zwischen den beiden, dass er sieht, dass Gage wiedergekommen ist. Und dann gibt es natürlich Highlife. Dann haben die dann ein untotes Baby da bei sich da in der Bude, das stinkt und ganz selten. Wir wissen ja nicht, was mit Menschen passiert.
Was ja ganz spannend ist, wenn man der Theorie folgt, ne, weil ja auch die Rede davon ist, dass das ja irgendwie seit Jahrhunderten schon so mit Tieren gemacht wird, aber Menschen wohl noch nie dort oben begraben wurden.
Das wissen wir nicht.
Oder das wissen wir nicht zumindest. Ja. Aber zumindest wird es angedeutet oder es wird so, ja, um Gottes Willen, du darfst doch niemals einen Menschen da bekommen. Was ja eigentlich beinhaltet, dass es mal geschehen sein muss und dass man dann gemerkt hat, ah, ist nicht so eine gute Idee. Ne?
Es wirkt aber schon danach, ja.
Aber vor dem Hintergrund ist es ja interessant, dass ausgerechnet, also wenn es so wäre, dass das nicht wirklich passiert ist oder vielleicht nur einmal passiert ist oder so, dass das ausgerechnet dann die machen, die so ein bisschen als die Zugezogenen, die Fremden hier auch gesehen werden. Ne? Das wurde ja auch an der Stelle mal gesagt. Ne? So diejenigen, die von außen kommen und sozusagen so Regeln brechen irgendwie, ne? Weil sie irgendwie dieses Bewusstsein über Generationen hinweg nicht mitbekommen haben.
Ja, naja, es hat lange genug funktioniert. Ja. Alle konnten sich an diese nicht ausgesprochenen Regeln halten. Mhm. Ja. Mhm. Und es wurde immer weitergegeben und weitergegeben. Es ist nie was Großartiges passiert. Es hat immer irgendwie funktioniert, mal abgesehen vom Ochsen vielleicht. Mhm. Und diesem, naja, gut, der ist halt jetzt anders, aber naja, ist halt wieder da. Ja, so. Es ist halt immer so versandet.
Ja.
Ja? Die sind immer gestorben, da war es okay. Mhm. Aber es ist nie, hat nie Auswirkungen gehabt, außer dass dieser Circle immer da war, von wegen, wenn du einmal oben warst, rekrutierst du gleich neue. Ja, wir wissen ja auch nicht, was, also wächst dann Gage weiter? Wird der älter? Lernt der sprechen?
Macht der ein Medizinstudium und arbeitet mit seinem Vater zusammen? Ja. Nee, ich weiß, was du meinst, klar. Ja, also,
ja, aber was passiert dann? Ja, so? Genau, ja. Jedenfalls wird das passieren, das wird ein riesen, riesen Ding werden. Das wird alles auseinanderbrechen, was wir jetzt gesehen haben. Mhm. Ellie wird wahrscheinlich weglaufen, mit der wird wahrscheinlich auch noch irgendwas passieren. Oder die tötet Gage dann nochmal, weil sie es nicht erträgt oder irgendein Kram. Ja, die sieht irgendwie Louis und Rachel, die streiten sich die ganze Zeit oder findet den Bruder gruselig und dann sitzt der Bruder mit Church zusammen im Schrank und sie belauern Rachel oder irgendein Kram. Ja. Oder Gage holt sich auch die Krähen ran irgendwo oder teilt die sich mit Church, weiß man ja nicht. Ja. Ja?
Gemeinsames Abendessen dann.
Ja, oder was weiß, also das ist ja dann, also wie versorgt man dann so ein, also das ist ja mit der Rattenschwanz an dem, wie der Tag dann aussieht, ja. Also Church wurde ja nicht gewickelt, mit dem wurde nicht gespielt, doch vielleicht schon, aber nicht so wie mit Gage, mit dem, der wurde nicht im, wurde, hat nicht im Bett geschlafen und wurde nachts irgendwie gekuschelt und was auch immer so. Mhm. Ich bin gespannt, was damit, also ich glaube, das passiert, ich glaube, es gibt einen Bruch zwischen Louis und Judd.
Ja.
Und ich glaube, über kurz oder lang erfahren wir, was auf der anderen Seite ist.
Ja. Ich habe eine Frage an dich, wenn man jetzt schon mal, weil da macht das Spekulieren ja auch so ein bisschen Spaß, was so ein bisschen morbide ist, ehrlich gesagt. Mhm. Aber wir haben ja viel befahrene Straße, wir haben Krankheiten, wir haben Murmeln, die man verschlucken kann. Beim Stillen kann man offensichtlich auch irgendwie.
Was wird's werden?
Wir haben eine Katze, die irgendwo in der Gegend rumliegt, die vielleicht auch mal irgendwie aggressiver werden kann. Und es ist ein kleines Kind, wer weiß, ne?
Ja.
Wie geht ein Gage drauf?
Ich hatte ja zwischendurch mal die Theorie, dass es durch Lewis passiert. Dass er den, glaube ich, irgendwie anfährt, nachdem er irgendwie so ein bisschen neben sich ist oder schnell auf Arbeit musste oder Notfall hatte oder irgend so ein Kram. Ja. Weiß ich nicht, wäre möglich. Oh, ja, also pass auf, also entweder das oder es wird einer der Laster werden, der von dem immer die Rede ist, oder aber der Laster ist ein Red Herring und es wird tatsächlich auf der Straße passieren, aber durch Lewis. Dass es nicht die Laster sind, die Gefahr sind, die er die ganze Zeit so ein bisschen erzählt, sondern dass es Lewis ist, der vielleicht nach Hause kommt, abgelenkt ist, was auch immer. Und da Gage plötzlich auf der Straße steht und Church hinterherläuft.
Ah,
vielleicht. Und das meinte ich vorhin mit diesem indirekten, er will spielen und lockt ihn da so raus auf die Straße tot. Und nicht, ich zerkratze dir die Kehle tot. Irgend sowas wird damit zu tun haben. Und dann sehen wir, wie Church... als wir das Unglück sehen und alle und Lewis und Rachel schreien und nicht mehr wahnsinnig werden, sehen wir wahrscheinlich dann irgendwo im Hintergrund Church sitzen, der auf die Szenerie guckt und absolut reglos ist. Kram wird das irgendwie werden. So als Bestätigung, Leute, ich hab's angekündigt.
Ja.
Glaube ich.
Ja.
Ich glaube auch. Ja, was passiert dann, ne? Geht der noch arbeiten? Wäre ja eine Möglichkeit, dass er einfach nicht mehr arbeiten geht.
Also erstmal zu dem Tod finde ich eine schöne Theorie auf jeden Fall. Ich bin gespannt darauf, was du beim nächsten Mal so erzählen wirst.
Es ist,
ich darf da nicht zu viel sagen.
Nein,
aber es ist super spannend.
Ich denke auch nur laut gerade. Ich bin gespannt, wie das alles so... Also wir bewegen uns ja in Klischees.
Ja.
Und Archetypen, richtig?
Mhm.
Die Szenen der heilen Welt wurden in Archetypen erzählt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Szenen des Zerbrechens und des Leides der Familie, der Anti-Idylle sozusagen, ebenfalls recht archetypisch beschrieben werden. Das heißt, die werden irgendwann anfangen, nicht mehr im gleichen Bett zu schlafen. Mhm. Dann wird Lewis vielleicht anfangen zu trinken. Der wird vielleicht Medikamente mitnehmen, der wird vielleicht einfach gar nicht mehr schlafen oder rastlos umherwandern, er wird den Friedhof abwandern und was auch immer, irgend so ein Kram tun und Rachel könnte sich das Leben nehmen und warte mal, oder
eine Idee,
oder ja, es muss eine Steigerung geben. Meine Idee war gerade, dass nicht erst Gage und begraben wird und wiederkommt und was dann passiert, sondern dass Gage stirbt und Rachel das nicht aushält und sich das Leben nimmt und Lewis beide begräbt da oben. Aber das wäre zu zackig. Weißt du? Das wäre irgendwie zu schnell. Also alleine für einen Storyaufbau ist es schon wichtig zu erfahren, was passiert, wenn Gage tot ist, beziehungsweise wenn er wiederkommt.
Verstehe, was du meinst, ja. Vor dem Hintergrund nochmal, was machen wir denn aus der Information, dass Church tot am Straßenrand lag, aber ihn anscheinend kein Auto angefahren hat? Machen wir da was draus?
Weiß ich nicht. Naja, also er hat ja mindestens Genickbruch gehabt und irgendwie so ein bisschen Blut da irgendwie zwischen den Zähnen, so. Das hat er beschrieben gehabt.
Aber ist jetzt auch nicht die Rede von irgendwelchen, weiß nicht, gefährlichen Tieren oder sowas, ne? Eigentlich haben wir ja nur...
Es kommt nichts weiter. Ich überlege gerade, ich gehe jetzt gerade die Personen durch. Wir haben nicht viele Personen, die eine Rolle spielen könnten, wenn nicht was Neues dazukommt, wir haben auch nie andere Tiere gehabt. Also wir haben einen Kater und wir haben die Judd und Familie Dings.
Gibt es vielleicht doch einen Wendigo?
Na. Weiß ich nicht. Dafür ist es...
Okay.
Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass es den gibt.
Okay.
Das unbekannte Grauen ist immer noch geiler als das Monster dann irgendwie so. Ich glaube, das Monster bleibt bleibt Zelda.
Okay.
Zelda bleibt das Monster. Da kommt kein Wendigo.
Okay.
Oder es wird irgendwie über einen Kamm geschoren und der sieht dann aus wie Zelda oder irgend so ein Kram.
Ah, ist klar, okay.
So, so das glaube ich. Mhm. Da kommt nicht noch mehr dazu. Mhm. Es geht um diesen kleinen Horror in der Familie. Und wir sind jetzt in der Hälfte des Buches.
Ja.
Da jetzt weiß ich nicht, was
da. Muss mal anziehen. Ja,
da weiß ich nicht, was da dazu kommt. Ich bin gespannt, was K bedeutet.
Ja.
Das wird irgendwas sein.
Da bin ich übrigens auch gespannt drauf. Dass, entweder wurde es im Film nicht erwähnt oder ich erinnere es einfach nicht. Das weiß ich nämlich auch tatsächlich gar nicht.
Und ich wäre enttäuscht, wenn es nichts bedeuten würde.
Absolut, ja. Absolut enttäuscht, ja.
Ja, das stimmt. Was haben wir noch? Norma, Judd. Judd geht seinen Weg. Judd macht jetzt, Judd ist erstmal rum.
Ja.
Ich glaube, die Judd-Story ist jetzt erstmal ist erstmal rum. Judd hat den Friedhof weitergegeben. Norma ist jetzt rum. Also die Story von Norma ist jetzt rum. Das heißt, diese Besorgnis seitens der Familie Creed wegen Norma ist jetzt auch erstmal vorbei. Weg, ja. Das ist jetzt aberzählt. So. Deswegen glaube ich, dass Judd nur noch kommt, um zu sagen, nein, mach das nicht und dann ist Feierabend oder sowas. Da wird vielleicht keine große Rolle mehr. Also doch schon irgendwie, aber dann eher auf persönlicher Ebene. Vater, Figur, Freund oder so ein Kram.
Das irgendwie in die Richtung, genau.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also wir steigen dann mit dem zweiten Teil ein, der heißt der Begräbnisplatz der Mi'kmaq. Also der Natives.
Genau, richtig. Da, wo Church begraben wurde.
Und wird eingestiegen mit dem Ramones-Zitat, hey ho, let's go.
Ja.
Schön,
ja. Also spielt dieser Begräbnisplatz anscheinend ja noch eine Rolle.
Ja, ja. Wollen wir schon mal gucken, wie der dritte Teil heißt?
Können wir machen. Hast du ein Gerät direkt parat? Oder musst du jetzt suchen?
Also wollen wir gucken oder wollen wir nicht gucken?
Ich weiß nicht. Dann lass nicht gucken.
Nicht gucken.
Das würde auch zu viel, vielleicht schon zu viele Assoziationen wecken oder so.
Ja. Okay, dann machen wir es nicht.
Vielleicht steht ja dann irgendwie, keine Ahnung, die Wut des, der Person oder
ja, stimmt.
Glaube ich nicht. Ja, aber
der Tod des Louis Creed.
Dann oder so. Ach, okay, alles klar.
Ah, scheiße.
Das haben wir sehr geklärt. Ja.
Okay, gut.
Ja, wunderbar.
Dann war es das für diese Folge. Wir rufen gerne dazu auf, erzählt uns weiter. Empfehlt uns weiter, liked uns, teilt uns, bewertet uns gerne mit allen Sternen, die ihr zur Verfügung habt. Es kostet nichts, außer ein paar Klicks.
Ja.
Und dann
sehen wir uns beim nächsten Mal, hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hey ho, let's go.
Folge 6, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.